Hallo zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge. Neben mir der Miesen.
Hallo.
Ich bin Ingo Quendler und wir waren auf Reisen nach Amsterdam.
Podcast auf Tour.
Genau, wir haben Gerard Vroom besucht, einer der Mitbegründer der Firma Open, auch bekannt damals von Cervelo als Mitbegründer.
Genau.
Und haben ein sehr schönes Interview geführt, das der Punkt war ja, dass das neue Mind California jetzt rausgekommen ist.
Gestern vorgestellt wurde.
Genau, haben wir gestern ein kleines Video, habt ihr vielleicht schon gesehen, gemacht, wo wir das Rad vorstellen. Es hat ein Open Mind made in den USA. California mit einer langen Geschichte.
Genau, Gerard bei Cervelo hatte auch schon mal ein Cervelo-Rahmen made in USA. Da schließt sich der Kreis und er erzählt im Podcast darüber, wie es dazu gekommen ist, dass man auf die Idee kommt, jetzt so einen Rahmen in den USA zu fertigen und was auch die Unterschiede sind. Und ich glaube, der ist aber auch grundsätzlich interessant, der Podcast, weil es nicht nur um diesen Rahmen geht, sondern mal so grundsätzlich ein paar Fertigungssachen bespricht. Und wie entwirft man einen Rahmen, fand ich spannend, auch die Frage. Gerard, das werdet ihr ja gleich hören, dass Ingo gefragt hat, wie entwirft man denn so einen Rahmen, wie geht denn das los? Also ist, glaube ich, grundlegende Information, die sehr interessant ist.
Ja, also ich fand's super spannend. Viele, viele kleine Geschichten, die man so auch noch nicht wusste. Und das war für mich auch eine ganz spannende Frage, zu fragen, naja, wie muss ich mir seinen Arbeitsplatz überhaupt vorstellen? Interessant ist ja auch, wir hatten Gerard Vroom und auch Andy Kessler 2019, habe ich eben nochmal nachgeguckt, in unserer Folge Nummer 19, schon mal im Podcast mit drin.
Bei der Eurobike hatten wir sie beide.
Genau, und auch ein sehr amüsanter Podcast. Also wer den noch nicht kennt, die Folge 19 kann man sich nochmal angucken. Die war auch sehr lustig zum Teil. Und jetzt nochmal da wirklich ins Detail gehen zu können. Und wie die beiden auch arbeiten, ne? Der eine in Basel, der andere in Amsterdam. Wir waren jetzt in beiden Locations. Ja, genau. In Basel haben wir Andi ja schon mal besucht, da gab es keinen Podcast, aber ein schönes Video zu. Und jetzt waren wir in Amsterdam, ja, in dem sehr cleanen Büro von Gerard, muss man auch sagen. Wo schöne zwei Fahrräder an der Wand hingen oder drei.
Historie, also vielleicht lohnt es sich für den einen oder anderen, der uns jetzt hier nur auf Tonspur hört, vielleicht doch rüber zu switchen mal zu YouTube und auch das Video zu gucken. Also ich glaube, es ist auch wert.
Genau. Ja, paar schöne Geschichten, die wir gehört haben. Ich verlinke unten die ganzen Videos, die dazu passen. Auch nochmal die alten Open Mind Videos. Ganz spannend fand ich auch den Ausspruch, das Open Mind, ja, wo ich dann gefragt habe, naja, ob man sich überlegt hat, so eine dünne Sattelstrebe, dass er das optisch toll fand. Nee, es war tatsächlich ein funktionelles Thema. Also das Gerard doch viel mehr Funktionelles baut und das Design gar nicht so die Hauptrolle spielt.
Da gibt es ja diesen Anglizismus für.
Ja.
Design follows Function.
Form follows Function, genau.
Jetzt müssen wir es auch richtig sagen.
Ich glaube, Form follows
Function. Form follows Function, genau, jetzt haben wir es. Mein Gott, jetzt haben wir uns selber verhaspelt. Ja, also ganz wichtig ist, erstmal muss die Sache funktionieren und einen technischen Aspekt haben und dann, wie das aussieht, so sieht es halt aus.
Genau. Und das.
Man kann sich dabei auch wirklich verhaspeln.
Und das war mir nicht bewusst. Ich habe gedacht, naja, er wollte einen schönen filigranen Rahmen bauen. Nee, er wollte halt viel Flex und viel Komfort und trotzdem ein steifes Rennrad bauen. Und das ist dabei rausgekommen. Also viele, viele spannende Geschichten. Auch noch zum Cervelo und auch abgesenkte Kettenstrebe beim Open, wie es dazu gekommen ist, ist auch ganz, ganz spannend. Und auch seine Argumente, ja, wie geht er damit um mit Patenten und wenn er kopiert wird und dass gerne auch das Falsche kopiert wird. Also ist ganz, ganz, ganz witzig. Finde ich schön, dass er, also danke nochmal, Gerard, auch auf diesem Wege, dass du uns
Sache.
So tolle Einblicke gegeben hast und da so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Also, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei dem Interview.
Jawohl.
Herzlich willkommen hier aus Amsterdam. Wir sind beim Mitbegründer von Open, Gerard Vroom. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung und danke, dass wir hier bei dir sein dürfen.
Kein Problem.
Ja, also Open, wir haben schon einen Podcast mit Gerard und Andy zusammen gemacht auf der Eurobike. Wir waren schon mal bei Andy in Basel. Das ist ja letztendlich der Firmensitz von Open, der offizielle auch. Aber eigentlich nur zu 50%. Das heißt, die andere Hälfte des Firmensitzes ist eigentlich hier bei dir, ja, in deinem Office, ne?
Ja, also wenn wir angefangen haben, dann mit zwei Mitarbeitern braucht man ja mindestens zwei Offices, oder? Also sonst wird es ein bisschen zu eng zusammen.
Ja.
Nee, aber ja, ich wohnte ja schon in Amsterdam und er wohnt in Basel und eigentlich, wie wir Open organisiert haben, brauchen wir auch nicht im gleichen Lokal zu sitzen. Also wir reden jeden Morgen 5 Minuten und dann weiß das ganze Geschäft alles wieder.
Okay. Also das ist ja auch einer eurer Credos, den wir auch damals in Basel auch schon erfahren haben, working hard to stay small. Das heißt, das war ja von vornherein und eigentlich auch unabhängig von der Pandemie schon immer euer Ding, dass ihr beide mehr oder weniger im Homeoffice oder vor Ort seid und nicht zusammen in einem Büro.
Ja, also wir hatten beide schon bei größeren Unternehmen ja gearbeitet oder gegründet schon. Und das hatten wir gemacht und wir wollten etwas anderes für uns eigenes Leben und auch für was wir dann in der Arbeit machen. Und dann haben wir also, ja, Open ist organisiert auf eine Art, die für uns wirkt.
Ja. Okay. Ja, ist ja auch super spannend für uns zu sehen und dieses Open-Konzept. Wie habt ihr denn die Aufgaben aufgeteilt bei euch? Wer macht was macht jeder alles oder?
Nee, also eigentlich bin ich verantwortlich für das Produktentwurf, Produktion und dann ist Andy verantwortlich für alles andere. also sorgen, dass die Sachen dann auf dem Markt erscheinen und dass die Läden die bekommen und ja. Dass das alles so normal abläuft. Das ist eigentlich ich mache ein bisschen, er macht den Rest.
Du machst das Engineering.
Ja. Das heißt, es ist aber tatsächlich dein Kern, ist Rahmen zu produzieren, zu entwickeln und so weiter.
Ja. Ja, dann natürlich Podcasts.
Genau.
Was auch immer. Es tut mir wirklich leid.
Ja, also, ja, alles gut.
Mein zweijährigen Sohn, den wir da auch gehört haben, der geht jetzt gerade weg und dann wird es hier leise sein.
Also, ja, genau. Alles gut. Aber das ist für unsere Zuhörer, also wie gesagt, wir sind hier jetzt ja bei dir mehr oder weniger zu Hause. Und wenn mal ein Nebengeräusch kommt, lasst euch nicht davon ablenken. Das ist gar kein Problem. Gut, das heißt, tatsächlich im täglichen Geschäft hast du ja mehr mit Andi zu tun, ne?
Naja, das tägliche Geschäft mit Rahmen bestellen und wann kommt irgendwas? Die Frage stelle ich auf gar keinen Fall Gerard, denn Gerard weiß auch nicht, wann die Rahmen kommen.
Keine Ahnung.
Das mache ich ja mehr mit Andi, das stimmt schon. Aber ich finde es ja cool, dass wir den Zuhörern mal sagen können, ja, aber letztendlich hier im Homeoffice, wo die Familie auch lebt, ist auch das Engineering, wo du die Ideen hast, ja, welcher Rahmen könnte ich denn mal machen? Und das ist ja auch ein Thema heute. Wie kommt man denn auf die Idee, diesen Gravel-Rahmen mal zu erfinden? Irgendwann muss ja mal so ein Schalter im Gehirn sein, aber sowas könnte ich ja mal machen, das hat die Welt noch nicht. Das war damals ja das Gravel-Bike. Und heute sind wir wegen dem Mind hier, weil da die Story werden wir ja gleich noch ausführen. Oh, finde ich ja gut, dass wir im Herzstück des.
Ja, also ich bin natürlich nicht der Einzige. Also ich arbeite mit anderen Ingenieuren auch zusammen, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Und aber für jeden ist es dann nicht wirklich den Hauptgeschäft. Aber nur weil die alle Fahrräder mögen und alles. Und ja, das erste Idee, also den Kern, der kommt von mir, und dann aber von den Details und alles, dann gibt es auch andere Leute, die da mit zusammenarbeiten und die sitzen dann auch nicht hier, die sitzen dann wieder irgendwo anders. Aber das macht das heutzutage natürlich auch nichts aus und das ist schon, seit wir dann angefangen haben, 2012 ist das so. Und in den letzten 2 Jahren hat jeder erfahren, dass das eigentlich ziemlich gut möglich ist, aber die 10 Jahre vorher war das auch schon.
Ja, das war schon möglich. Ja, also es gab Videokonferenzen, man konnte sich mit jedem auf dieser Welt vernetzen und da reden über Ideen und so. Ja, klar.
Und für alle, die das jetzt vielleicht auch noch nicht wissen, deine Geschichte ist ja, du hast ja irgendwann Cervelo gegründet. Ist das jetzt, wie lange ist das jetzt schon her?
Also 95.
95 und das war doch im Rahmen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, das war im Rahmen deines Studiums, hast du deinen ersten Rahmen entwickelt. Du hast irgendwie studiert. Ingenieurswesen, was auch immer, weiß ich gar nicht genau was, aber da hast du dann dich also auf einmal Richtung Fahrrad
in Toronto orientiert. Ja, Maschinenbau, also das habe ich eigentlich hier in Eindhoven studiert und dann meine Diplomarbeit habe ich in Montreal gemacht und das ist also die Diplomarbeit.
Ja.
Das hat dann genügt, um mein Diplom zu bekommen und dann, wir hatten unser eigenes Geld, haben wir das Ding gebaut und dachten wir bauen noch 10, dann kriegen wir das Geld zurück und dann finden wir uns einen richtigen Job.
Ja,
und der richtige Job ist eigentlich nie gekommen und dann hat sich das entwickelt bis zum Cervelo, das Geschäft, ja.
Ja, ja. Ja, für die Leute, die jetzt nur zuhören, vielleicht uns gar nicht gesehen haben, das grüne Zeitfahrrad, was da im Hintergrund steht.
Genau, Baraki, ist das denn?
Baraki.
Baraki, genau.
Das ist Original Baraki.
Ich habe vorher gefragt, ob es nur einen gibt. Also Leute, die das jetzt nur hören, die können ja vielleicht zu YouTube switchen. Und Gerard hat gesagt, es gibt nur einen, den.
Ja, ja. Also das war tatsächlich dein erstes Fahrrad.
Ja. Krass. Naja, das erste, was dann, also ich habe vorher auch Liegeräder und so gebaut, aber
okay.
Das erste
sportliche
offiziellen.
Okay.
Aber das ist nicht in Serie gegangen und
nee.
Das also war das, ein Aero-Projekt.
Also dann haben wir versucht, da 10 zu bauen, haben gedacht, oh, das war so schwierig und dann haben wir das ganz umgewandert auf ja, Alu-Räder, so ein P2 und andere und dann hat sich das so entwickelt bis zu.
Ja, aber damals war Aero Roadbike, das war das Hauptthema damals, so was so.
Ja, Triathlon.
Triathlon, Aero-Bikes, genau.
Und dann Aero Road, ja. Und dann natürlich super leicht. R3.
Ja, ja. Dann, war das?
Ja. California. Da hat sich das so alles.
Ja, das California, da kommen wir ja nochmal drauf, weil das ja der Ursprung dessen ist. War das denn damals auch schon so möglich, dass du dich aus dem, sagen wir mal, normalen Tagesgeschäft-Business ein bisschen rausziehen konntest und dich voll auf die Entwicklung konzentrieren konntest? Oder ist das damals anders gewesen?
Bei Cervelo war das wirklich anders, weil wir natürlich. Naja, 1995 war es noch ein bisschen besonders, also man schickt ein E-Mail und eine Woche später konnte man mal checken, ob man eine Response hatte. Ne? Also ja. Das ist nicht so wie heute. Und naja, wir haben natürlich das ganze Geschäft vom Anfang an aufgebaut und da haben wir auch uns, nicht ständig, aber von so im Laufe der Zeit auch geändert, von was wer was macht. Also
okay.
Am Anfang war ich dann mehr auf der technischen Seite und Supply Chain. Und dann hatten wir ein Riesenproblem mit einem Rahmen, während Phil in Asien war. Und dann ist er 6 Monate in Asien geblieben, um dieses technische Problem zu lösen. Und dann war er der Technische. Und dann musste ich alles andere machen. Also,
okay.
Also das war, ja, Cervelo war natürlich auch ein sagen wir mal, ein Full-Service-Unternehmen. Also wir machen alles, was ein normales Unternehmen macht. Ja, den Sales, den Marketing, den Sponsoring und wir machen alles. Und bei Open ist natürlich das umgekehrt. Wir haben angefangen, um zu sagen, okay, was braucht man eigentlich nicht zu tun? Mhm. Ich sage, naja, Sponsoring braucht man nicht.
Marketing braucht man nicht.
Das braucht man nicht. Also Credit. Also wie ein normalen Fahrradunternehmen, nicht jeder, aber um die Fahrradläden so weit zu kriegen, dass die bezahlen für die Sachen, die man geschickt hat, ist viel Arbeit. Mhm. Also bei Open sagen wir einfach, okay, man zahlt im Voraus, dann brauchen wir auch nicht später 10-mal anzurufen, um das Geld zu bekommen. Also wir haben alles bei Open so gesagt, okay, das wollen wir nicht machen, das machen wir nicht, dass nur der Kern überbleibt von was man machen muss und dann kann man es auch als ein kleines Unternehmen machen. Also wenn man alles macht, was ein normales Unternehmen macht, dann, ja, dann braucht man 10, 20 Leuten. Mhm. Aber wenn man sagt, okay, ist das wirklich wichtig oder machen wir das nur, weil jeder das macht? So wie beim Sponsoring. Ne? Also wenn man eine bestimmte Größe bekommt als Fahrradunternehmen im Straßenbereich, dann braucht man ein Profiteam. Mhm.
Hat das Cervelo auch,
ja,
CSC?
Ja, aber da haben wir doch gesagt, okay, wir machen es anders. Aber es gibt nur sehr wenige, die sagen, okay, vielleicht brauchen wir das nicht. Und jetzt schon, noch immer jetzt, also wenn ich Leute spreche, die eine neue Marke haben, sagen, oh, wir werden das genauso machen wie Cervelo. Und sagen, ja, seit 25 Jahren zu spät. Das ist Wahnsinn, um es jetzt genauso zu machen, wie Cervelo es gemacht hat. Das ist schon gemacht worden und das funktioniert jetzt nicht mehr. Man muss sagen, okay, was braucht man jetzt? Und dann kann man sagen, okay, das braucht man nicht. Und was man dann wirklich braucht, also man braucht das Produkt, man braucht es irgendwie im Laden zu kriegen oder direkt am Konsumenten oder was auch immer. Und man muss dann Sorge tragen, dass der Konsument happy ist. Und sonst braucht man ja eigentlich nicht viel.
Aber das war natürlich auch der Vorteil von den Gravel-Bikes, die damals nicht den Stellenwert hatten wie heute. Das war was Neues. Und dann hast du ein Produkt, was Neues, was attraktiv ist, was interessant ist und wo auch kein Mitbewerb herrscht. Damals war das natürlich auch ein Volltreffer, dass du ein Produkt hast, mit dem du in eine ganz neue Schiene gehst. wie Lastenfahrrad. Bist du der Erste, der ein Lastenfahrrad erfunden hat? Bist du der Erste, der ein Lastenfahrrad erfunden hat? Bist du der Anfänger von dieser Gravel-Bewegung?
Ja, wenn man nur fokussiert auf das Produkt, muss das Produkt natürlich etwas Besonderes sein, genau. Sonst wird es nicht aufgemerkt. Das ist klar. Also wenn man das 10. Rad genauso wie den anderen neuen baut, dann wird man nicht...
Dann braucht man Marketing.
Ja, dann braucht man Marketing. Und natürlich alles, was wir brauchen, ist, dass wir ein Produkt haben, was so interessant ist, dass die Zeitschriften und alles sagen, okay, da wollen wir drüber schreiben, auch wenn ihr nicht Anzeigen bucht bei uns. Ja, und das ist natürlich, ja, das ist gut gelungen beim Up und beim White und beim Mind. Ja, und das ist natürlich, ja, wenn man nur ein paar Sachen macht, muss man die auch gut machen. Das ist klar, wenn man die auch scheußlich macht, dann wird es sehr schwierig sein, das Unternehmen.
Wie siehst du das jetzt, dass Gravel macht jetzt jeder? Findest du das als Genugtuung, dass jetzt sagt, okay, ich hatte den richtigen Riecher mit Gravel, dass man sagt, oh, breitere Tires, nicht nur 25 mm Road, sondern dann kommen solche Begriffe wie Enduro-Race, also so ein bisschen mehr, man weicht das von Rennsport auf, so ein bisschen mehr für Allroad und solche Begriffe geistern darum. Empfindest du, vielleicht ist Stolz der falsche, vielleicht Genugtuung ist der richtige Wort?
Ich finde es super, ja. Also wir dann 2015 haben wir das Up vorgestellt. Und da waren wir beim Sea Otter, haben wir das also da veröffentlicht. Und dann, also das ist auch so ein bisschen ein Trade Show, der Sea Otter. Und dann kam ein Product Manager von Specialized und ich sagte, oh, das ist sehr interessant. Ich sage, ja, ab. Gerade sofort gesagt, ihr sollt auch so ein Rad bauen, weil das ist jetzt, das wird die Zukunft sein und wir wissen doch, dass wir nicht den neuen Specialized der Gravel-Rahmen sein werden, also wir brauchen ein Specialized in Gravel und wir sind dann den Open. Ja? Also und dann ist auch der nächste Tag also mit 6 Kollegen vorbeigekommen und dann, aber jeder ist gekommen. Diesen 4 Tagen haben wir vielleicht 50% mit Konsumenten gesprochen und 50% mit Leuten der Industrie. Und dann hat es noch lange gedauert, bis dann der zweite, dritte, vierte, also Gravelbikes gab es auch schon, aber den Performance Gravelbike, der wirklich, wo man im Gravel fahren kann, als ob man auf der Straße fährt. Ne? Also, diese Richtung. Und ich habe immer dann damals schon gesagt, also in 15 Jahren oder 5 oder 10 Jahren wird Gravel größer sein als Road. Weil man mit dem Gravel-Rahmen auch auf der Straße fahren kann, aber andersrum wird es schwieriger. Ja. Und natürlich, das hat sich jetzt noch beschleunigt, weil jetzt das Straßenrad hat Scheibenbremsen bekommen. Und jetzt, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Straßenrad und dem Gravelrad? Also Reifenfreiheit.
Reifenbreite.
Eigentlich das Einzige. Also man kann ein Gravelrad kaufen ohne Reifenfreiheit, das heißt ein Straßenrad, oder man kann ein Gravelrad kaufen mit Reifenfreiheit. Und dann sagt natürlich jeder, also warum sollte ich, also es sei denn, man ist wirklich im Rennbereich interessiert oder man ist wirklich... Also man hat 2-3 Räder und man weiß, okay, heute fahre ich nur auf der Straße und ich möchte das ein bisschen noch den letzten 2-3% haben für das spezifische Gefühl. Okay, kann man das machen? Oder man fährt auch Gravel, aber nur einfaches Gravel, sagen wir mal, oder das Allroad oder wie man das auch nennen will. Nee, aber für mich war immer klar, also war eigentlich auch beim Trail und so, dass also Cervelo war natürlich der Erste, der da wirklich interessiert war in aerodynamischen Entwürfe und dann das zu den großen Masse zu bringen. Und dann, aber auch wenn andere Firmen dann auch interessiert bekämen
Interesse zeigen.
Interesse zeigen in dieser Markt und auch reingingen, war eigentlich für Cervelo nur gut. Und ich denke, ich war ziemlich sicher, dass das für Open auch so sein wird, wenn Specialized reingeht, dann denkt doch jeder, oh, das ist also richtig ein schöner Markt. Und dann, wer war der Erste? Oh, Open, okay. Also wir wussten, dass wenn dieser Markt wächst, dass wir da wirklich auch unseren Platz da drin haben würden.
Okay, ja, ich hätte sonst gedacht, vielleicht, aber hast du gut erklärt. Also es gab eigentlich nicht die Sorge, oh, die nehmen uns diesen speziellen Markt weg, sondern umgekehrt. Nee,
also wenn dieser Markt immer nur die Größe von Opens Verkäufe bleiben würden, würde diesen Markt verschwinden, ja, weil, ja, weil also da, nur auf diesen Größe, also wir,
ja, guter Punkt.
Also ihr seid ein guter Händler von uns, aber nur Open verkaufen wäre doch schwierig, ne? Also es ist schön, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt. Und wir wussten auch, also wir werden kein 1000 Euro Gravelrad bauen. Also jemand muss das doch machen. Ne? Dieser Kunde gibt's auch. Und ich möchte wirklich, dass dieser Kunde auch Gravel fahren kann. Denn Gravel ist Spaß und so nicht limitiert werden vom Preis her. Aber wir wissen auch, dass wir als kleiner Unternehmer diesen Rad nicht bauen können. Also ja, jemand anders soll das bauen. Und wenn es Specialized ist oder Trek oder Cannondale oder alle drei, super.
Ja. Er muss Volumen her, um ja, die Masse abzuholen.
Ja, ja, okay. Und das würde ja wieder gegen euer kleines Unternehmen sprechen. Das heißt, ja, du
könnten
hast
wir machen, dann müssen wir wieder Leuten reinbringen und dann haben wir wieder ein Unternehmen, wo wir uns nicht zu Hause fühlen. Also ja, ja, ja.
Das heißt, das ist aber ja eigentlich auch ein schöner Luxus, den ihr beide euch erlauben konntet, zu sagen, wir kommen aus den großen Konzernen raus, wir wissen, was uns da nicht gefallen hat und wir konzentrieren uns jetzt auf das, was Spaß macht. Und dann auch noch Erfolg zu haben und das auch noch vorherzusehen, ist natürlich eine schöne Sache. Du hast ja gesagt, du wusstest eigentlich, als du das Open entworfen hast, ja, in 5 bis 10 Jahren fahren alle Gravel. Ist das jetzt, naja, vielleicht auch der Scheibenbeschreibung?
Ich weiß auch oft Sachen, die da nicht passieren, aber also, wenn man ja 10-mal etwas weiß, dann ist es vielleicht 5-mal passiert, sag wirklich. Ja, ja. Und dann
war
ja, also ich, aber es gibt natürlich auch, das weißt du auch, im Fahrradindustrie gibt es Sachen, wo man weiß, okay, das ist wirklich die bessere Lösung, aber die wird, aber es wird dann nicht, es kommt nicht nie zum wirklich großen großer Benutzungsgruppe oder so. Also es ist nicht immer so, dass okay, das ist eine bessere Idee, also wird es auch wirklich ein Erfolg werden. Also es gibt genügend Sachen, die schöne, ja, Ideen sind, die es nie schaffen. Also aber in diesem Fall, denke ich, wäre das wirklich schade gewesen, wenn Gravel nicht erfolgreich geworden war, weil für mich ist Gravel wirklich eine Art, auf dem Leuten mehr Spaß haben auf ihr Rad. Das, ja, ist ja eigentlich, wo es drauf ankommt. Also man fährt auf Straßen, wo man anders nicht kommt, weniger Verkehr, bla 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 bla. All diese Sachen führt dazu, dass Menschen mehr Spaß haben auf dem Rad, mehr fahren, und das ist ja gut für diese Leute und für den gesamten Wert, würde ich mal sagen. Ne?
Ja, ja.
Hast du mal aktuelle Daten von dem Marktforschung, hätte ich gesagt, Umfragewerten, wie viele Leute Gravelbike kaufen und wie viele Leute Classic Road kaufen?
Also das war Grand Fondo Magazine, hat
ja,
diesen
hab ich auch gelesen, ja.
Das ist natürlich nicht, also das ist ein bisschen deutschsprachig heavy, sagen wir mal. Aber das war es jetzt ungefähr gleich, ne, im letzten Kauf und schon in der Frage, was fährt er meist oder fährt er jetzt, von welcher Kategorie fährst du etwas, war Gravel mehr als Straße.
Ja, da war die Umfrage auch, was wirst du in Zukunft eher kaufen?
Und da war Gravel sicherlich
deutlich.
Das
sind auch die Zeichen der Kundschaft, die sagen, okay, aber bei Next Bike, das wird Gravel 100%. Ja,
ja, ja.
War denn die Initialzündung bei dir im Kopf dann die Scheibenbremse am Rennrad? Weil ohne die wäre es ja gar nicht gegangen.
Also solange es Cervelo gibt, fahre ich Gravel. Und dann, und wenn man das, also ich habe ein S2 mit 28 mm Reifen und das passt eigentlich nicht, aber wenn man da 50 km fährt durch den Schlamm, dann hat man, das ist ja wie Sandpaper. Ja, also dann ist
der Lack, der
Lack
durch.
Ist weg und dann läuft er gerade so durch. Und das, also so habe ich immer gefahren. Aber dann, also hat natürlich oft ein platter Reifen oder was auch immer. oder man kann wirklich nicht durch diesen Dreck reingehen. Und dann war natürlich, okay, das muss größer, größer, größer. Und dann habe ich war ja die erste Gravel Wettkampf waren dann in den USA schon, und dann hat der Steve Head hat mich gefragt rüberzukommen und sagt, bring mal einen Rahmen mit den größten Reifenfreiheit, aber ohne Laufräder, und das bauen wir dann zusammen. Also bin ich da den Tag vor dem Rennen angekommen mit den Paris-Roubaix Bike von Torhüschow 2009. das hatte ich zufälligerweise. Und dann, also man kann schon ziemlich großen Reifen da reinbauen. Wir haben einen 34 mm Cyclocross-Rahmen Reifen reingebaut, aber mit normalen Bremsen.
Nicht Cantilever-Bremse.
Nee, normal.
Ah, okay.
Also wenn da, wenn kein Luft im Reifen ist, kann man das reinkriegen und dann ja. geht da Luft rein, dann führt das den die Bremse genau voll. Und dann und haben wir so, also wir mussten da hinfahren und wieder zurück und haben wir so über alle Handsachen geredet, so wie man das mit Steve hat konnte. Und dann auch ein bisschen, okay, was ich habe immer schon so ein Gravelrad, obwohl es noch kein Gravelrad ist, bauen wollen. Und naja, und wie man das alles gehandelt hat, hat er gesagt, aber weißt du, dass 650B mit den großen Reifen den gleichen Durchmesser hat als 700C? Und dann da hat es angefangen, um zu sagen, okay, da kann man diese zwei Sachen kombinieren. Und natürlich beim Scheibenbremse geht das dann auch. Also der Scheibenbremse ist schon was es ermöglicht, um das wirklich also für das große Publikum zu machen. Also ja, zu sagen, okay, man kann das Laufrad nur reinkriegen, wenn man zuerst der Luft rauslässt. Das kann man selber machen, aber das kann man wirklich nicht für das große Publikum so machen.
Und es bleibt kein Platz für Dreck.
Genau.
Ja, spannend. Das heißt, die 650B-Idee überhaupt, die entstand damals mit Steve Head zusammen. Mehr oder weniger.
Ja. Ja, ja. Und dann er hatte schon ein Rad gebaut, das hatte, hieß Triple Crown, aber er hatte dann wirklich langen Chainstays, weil er ja Platz machen musste für den Kurbel und der Reifen, der breite Reifen. Und dann eigentlich, also das war seine Idee und aber meine Idee war, okay, wie kann ich das kürzer machen? Dann muss man diesen Kettenstreben senken. Und das ist also diese zwei Sachen zusammen, seine Idee von diese zwei Reifengrößen und dann meine Idee von, okay, wir müssen diesen Kettenstreben aus dem Weg bekommen, wo jetzt alles schon zusammenkommt und für diesen Platz.
Wäre das schützbar gewesen, diese Designidee in irgendeiner Form?
Keine Ahnung.
Weil jetzt machen das...
Also zu schützen ist das einfacher, aber es dann zu verteidigen.
Ja.
Also da muss ich da mich streiten mit den Anwälten von Specialized. Die haben ihre eigene Anwälte. Da muss ich mal $500,000 bezahlen, um das und dann ja, normalerweise gewinnt man das, aber man kann ja auch ein bisschen unglücklicherweise einen Judge da haben, der dann sagt, nee, für mich ist das nicht so deutlich, weil ich bin eigentlich technisch nicht so unterlegt und oder was auch immer, ne? Also das ist eigentlich.
Also waren gar keine Gedanken da, diese Idee zu schützen. Nee. Ich mache es einfach so und wenn der Rest der Welt es auch so macht, dann
es ist gut für die. Einfacher, um einfach weiterzugehen, um Dinge zu verbessern, also wenn es ein sehr klares Idee ist, was wirklich sehr beschränkt und deutlich, wo man nicht rum kann, dass, okay, das ist geschützt und das ist genau das Gleiche, okay, dann kann man das machen. Aber hier, naja, ist ein bisschen gekrümmt, aber nicht so, oder ein bisschen, wir haben im Mountainbike natürlich haben wir das auch schon, für einen anderen Grund, ja, also mit den Suspension und alles, um aus dem Weg zu bekommen, aber naja, das, okay. Vielleicht lohnt sich das nicht.
Ja, aber ist ja von vornherein die Entscheidung, könnte zu viel Streit und Stress geben. Wir wollen das auf den Markt bringen und sind dann halt einfach schneller als alle anderen. Das ist ja auch nur.
Also ich hatte auch die Erfahrung, natürlich mit Cervelo hatten wir beim P3, also diesen gebogenen Sitzrohr, was da eigentlich vergleichbar war. Das ist, ja, 5 Jahre später war das eigentlich der Definition von einem Trainerrad, dass es ein gebogenes Sitzrohr hatte. Und da haben wir auch gesehen, okay, die Leute, die kopieren das, aber die kapieren nicht, was sie kopieren sollen. Ja. Die verstehen nicht wirklich, warum das P3 so erfolgreich ist. Und dass es nicht wegen dieser gebogenen Sitzrohr ist, sondern wegen der Geometrie der Rahmen und so. Und die haben also immer bestimmte Elemente genommen, aber nicht wirklich verstanden, wie das dann aerodynamisch funktioniert oder nie wirklich verstanden. Also okay, wir benutzen unsere eigene Geometrie, aber dann mit einem gebogenes Sitzrohr. Und dann fuhr das noch immer nicht schön. Ja, also das hat er immer gedacht, also ich habe mir nicht wirklich Sorgen gemacht, dass okay, wenn die, also es gab dann auch viele Greffelrahmen, die hatten dann ein gebogene Kettenstreben, aber der Platz für den Reifen war immer noch beschränkt, weil da, ja, also man muss, es muss nicht nur gebogen sein, es muss auch in eine bestimmte Richtung hingehen, ne?
Ja, ja.
Und nicht so viel Platz haben zwischen den Kurbel und der Kettenstreben und so weiter und so weiter. Also ich habe mir da eigentlich nicht wirklich Sorgen gemacht. Und wie gesagt, ich wollte auch, dass der Markt größer wird. Also.
Und hast du dann Prototypen gebaut und bist das selber gefahren? Oder wie war die Entwicklung damals von dem, wir kommen ja noch zum Mind gleich rüber, aber, und das gilt ja auch für das Mind. Hat man dann die Idee, man macht ein Drawing und dann werden die Rahmen mal als Muster gebaut und dann muss sie auch mal jemand fahren.
Bei Up haben wir das gezeichnet und sind wir sofort Produktionsformen geschnitten und der erste Rahmen gebaut.
Dann geht man ja voll ins Risiko für diese ganzen Molds, Fräsen und alles. Das ist ja
aber nur eine Größe. Ja.
Wir okay, ja klar.
Das ist sofort alle Größe, aber ja.
Mold kosten wahrscheinlich 50.000, 60.000 Euro.
Hätte ich hatten wir nicht in, hatten wir, liegt nicht bei Andi eine Mold, die falsch war, die Geld gekostet hat?
Da liegen verschiedene Molds,
die falsch waren. Ja. Da lag doch irgendwas, wo er gesagt hat, ja, das sind mal 100.000 Euro, die mal in Sand gesetzt wurden. Ne?
Also sieht schön aus im Büro.
Ja, ja. Ja. Also ich glaube, in unserem Video sieht man die.
Da für die Zuhörer, das sind all diese großen Alublöcke, die halt dann in der Rahmenform ausgefräst sind, wo man die Carbonfaser dann reinlegt. Und das kostet, das ist auch was natürlich ein hoher Kostenanteil an der ganzen Sache, ne?
Ja, sicherlich für den ersten Form braucht man ja alles. Also für den zweiten, dritten, vierten Größe braucht man nur das weniger. Aber der erste ist.
Also für das Up, das ist jetzt eine Nachricht, das wurde gezeichnet, berechnet, so muss es sein, all in.
Ja.
Wie ist denn überhaupt dein Arbeitsplatz? Wie, also du hast jetzt das Wort Drawing gesagt. Wie muss ich mir das vorstellen, wie so ein Rahmen entsteht? Da ist das, der irgendwo wird das ja in deinem Kopf entstehen, die Idee. Da sind wir ja dann auch beim Thema Mind, was ja heute auch noch eine Rolle spielen wird. Und sitzt du denn am Computer und entwickelst das oder malst du auch noch auf Papier? Wie kann man sich das vorstellen?
Also die Ideen kommen meist, wenn man Rad fährt. Denn dann ist etwas, was dir nicht gefällt am Rad und dann denkt man nach und dann dann liegt man mal wach in der Nacht, nochmal weiter nachzudenken. Und, das ist auch, warum der Up eigentlich so lange schon gleich ist, weil es gibt nicht vieles, wo man sagen kann, das ist wirklich, das ärgert mich, das müssen wir mal ändern. Und normalerweise war das eigentlich, normalerweise der Tag, wo ein neues Produkt veröffentlicht wird, denke ich schon,
Hätten wir alles machen sollen. Okay.
Also das war ziemlich, also am Anfang, jetzt ist das weniger, aber als ich angefangen habe in der Fahrzeuge, war das eigentlich immer so, dass man...
Das heißt, du fährst das Rad das eine Woche und merkst sofort, okay, da muss noch was und da noch ein Montier so weiter. Okay.
Und dann, ich bin selber, also ich habe einen wirklich guten Zeichner. Und die Leute können wirklich das
100.000 Mal besser als ich. Das machst du gar nicht selber in 3D.
Nein. Also ich mache die Skizzen und oder an den Durchschnitten vom Röhr und so, das kann ich machen. Und dann, aber die machen dann einen ersten Entwurf und dann reden wir drüber und dann sagen wir, okay, das muss mir so, das muss mir so. Das passt nicht. Und um das wirklich, wirklich gut zu machen. Also die Surfaces ist eigentlich das Schwierigste, um zu zeichnen. Und das können Leute eigentlich nur am besten, wenn die das den ganzen Tag machen und nichts anderes.
Muss man da trainieren und Erfahrung haben, ne?
Ja. Und dann Fingerspitzengefühl auch. Also man ist ziemlich einfach, um zu sagen, oh, diese Form möchte ich haben, aber dann, wie das dann aufzuteilen und wie dann diesen Form wirklich so zu bekommen, dass man kann Wellen kriegt oder keine Diskontinuitäten oder was auch immer. Das ist wirklich eine bestimmte Art und ja, das haben nicht viele Leute. Man kann ja diesen Kursen nehmen bei SolidWorks und so, aber dann immer noch die meisten Ideen. Also wir haben immer versucht, um die Leute, die Kursen dann geben, um die ins Geschäft zu kriegen, weil die Leute, die da studieren und so, die sind noch immer nicht
auf gut dem genug. Niveau.
Nee. Ja, ja. Und ja, beim Fahrrad, also die Formen sind doch ziemlich kompliziert oft. Was war die Frage?
Ja, was machen wir das? Wie du das arbeitest.
Okay, ja.
Ja, das heißt, du zeichnest also auf Papier, theoretisch oder ein bisschen am Computer und dann gibt es jemanden, der das perfekt verfeinert und so wie ich es verstanden habe, die Oberflächen, dass eben nicht jetzt vom Oberrohr zum Sattel, dass da nicht irgendwie ein komischer Übergang, irgendwelche Wellen drin sind. Genau. Das ist, glaube ich, dann wahrscheinlich eine kooperative Arbeit. Du gibst das als Auftrag weg an guten
Naja, dann geht das jeden Tag, geht das hin und rüber. Und aber natürlich insbesondere für Gravel geht es fast immer um bessere Lösungen, um Platz zu kreieren. Also man braucht mehr Reifenplatz, der Kurbel ist auch da, man will nicht fahren wie eine Ente. Also da gibt's und es ja immer die kleine kluge Sachen, die da den Unterschied machen können. Und es ist oft so, okay, da hat man ein gutes Idee und sagt, okay, dann zeigen wir das und okay, aber jetzt geht der Umwerfer durch den Sitzrohr oder was auch immer. Also ja. Man denkt, man hat immer im Kopf, ist es immer einfach, oh, wir schieben das einfach dorthin und dann, jetzt passt das nicht mehr. Okay, jetzt kriegen wir den Flaschen nicht mehr raus, okay, dann gehen wir einfach ein bisschen mit dem Sitzrohr in diese Richtung. Oh ja, aber jetzt ist der Reifenbreit ist okay, aber der Reifenhöhe passt nicht mehr. Und also ist
krass.
Und es erscheint einfach, aber das ist wirklich, was die meisten Zeit kostet. Und da muss man ja im Cut arbeiten, weil wir da natürlich alle Teile haben und alles. Und dann, man muss natürlich, okay, dann haben wir jetzt letztendlich, okay, so viel Platz haben wir für den Kettenstreben, aber ist denn der Durchschnitt genügend für den Steifigkeit und können wir das produzieren? Können wir da noch immer den Blätter durchkriegen und wieder raus? Und das ist eigentlich das schwierigste Teil, um Platz zu kriegen für alles.
Wird das denn einfacher, je länger du das gemacht hast? Also ist das jetzt schon...
Nein, weil wir natürlich immer weitergehen. Also es war riesenschwierig, um Platz zu kriegen für den Up. Also für den Reifen. Wenn der Up kreiert worden war, gab es ja keine Gravel-Reifen. Also wenn wir 650B machen wollten, also gab ein paar Touring-Reifen, ja, alle waren zu klein. Oder Mountainbike. Also das Kleinste, das man wirklich finden konnte, war 2.1 Racing Ralph.
Ja.
Also wir könnten nicht sagen, okay, wir haben jetzt Platz für 50 Millimeter. Das ist viel mehr als 30. Super. Ja, ja. Nein, viel mehr als 30, aber trotzdem passt nur 30 rein, weil zwischen 30 und 50 haben wir nichts. Mhm. Also wir müssten bis zu den 54 Millimeter vom Racing Ralph kommen oder wir hatten nichts.
Okay.
Ja, und das war wirklich, also das funktioniert einfach nicht, bevor man diesen Kettenstreben senkt. Und dann war, okay, wenn wir das machen können, bauen wir alles am Limit und dann kamen wir bis zu diesen 55 Millimeter.
Ja, ja.
Und dann natürlich vom Wide sagen, okay, jetzt wollen wir deutlich größer machen als 2.1, naja, 2.4, aber wo findet man die? Man hat schon alles optimiert und jetzt wollen wir noch mal das Stück extra. Also das ist dann wieder schwierig und das funktioniert dann wieder nicht, bis man dann
beide Kettenstrebe senken.
Ja, und etwas anderes machen.
Und viele
andere Teile und so, ja.
Das heißt, wenn die zweite senkst, wenn so wie du es erklärst, du senkst die zweite Kettenstrebe, dann passiert wieder irgendwo anders was dann nicht mehr
passiert. Naja, man senkt die zweite Kettenstrebe, nur das zu senken, da ändert sich nichts. Das gibt nicht mehr Platz an der anderen Seite.
Ja, ja, ja.
Also man muss, aber wenn man das macht, kann man ja von der Steifigkeit her etwas optimieren und dann kann die rechte Seite wieder etwas schmaler werden und kann man da auf andere Art wieder Platz machen. Aber und es gibt natürlich auch Also der andere Art, um das zu machen, ist, um wirklich zu wissen, welche Teile benutzt werden auf diesem Rad. Also wenn man wirklich sagt, oh, alles sollte passen, also 53, 39 sollte passen, oder alles sollte passen, auch wenn Leute das nicht brauchen, ja, dann kann man diese Reifenfreiheit nicht kreieren, weil dann muss man so viel Platz einräumen für diesen Kurbel, dann gibt's wirklich nicht vieles übrig für den Reifen. Also man muss wirklich den Gravelmarkt verstehen und auch die nächsten Trends verstehen, um zu wissen, okay, diese Kurbel soll passen, diese ist unwichtig, diese Umwerfer, ja, vielleicht bauen wir nur für elektronisch und nicht für mechanisch. Und also man muss sich beschränken, um dann wirklich das Maximum rauszukriegen.
Da war beim White ja eure Entscheidung ganz klar, hey, wir diskutieren das gar nicht mit Two-By und Umwerfer, das White, weil es halt breiter wird, da war ja die Antwort von euch. Ja. Es ist One-By oder One-By. Wenn du nicht One-By fährst, ist das nicht der richtige Rahmen für dich, weil dafür ist er optimiert. So habe ich das ja verstanden.
Genau. Also und das natürlich beim breiteren Reifen ist weniger Grund dafür, um einen Umwerfer zu benutzen. Und wenn man dann einen Umwerfer nicht benutzt und nicht den inneren Kettenblatt, hat man ja auch mehr Platz für diesen größeren Reifen. Also es ist schön, dass es in die gleiche Richtung wirkt. Man hat auch mal Erfindungen, die wirken dann in die andere Richtung. Ja? Dass man sagt, okay, wir haben jetzt mehr Reifenplatz, aber jetzt braucht dieses Rad wirklich einen Umwerfer, aber der passt nicht mehr. Das kommt natürlich öfter vor, als dass jetzt alles zufälligerweise in die richtige Richtung
Eine Sache, die mir eben eingefallen ist, weil du dann eben Specialized ins Spiel gebracht hast, ist mir so eingefallen, das erste Produkt, was Specialized auf den Markt gebracht hatte, war ja eigentlich auch der Reifen. Also sie haben ja eigentlich mit Reifen angefangen, das darf man ja auch nicht vergessen, weil ja, oh, da gibt's jetzt diese Mountainbike-Szene, oh, wir brauchen auch solche Reifen, die im Gelände funktionieren, da brauchen wir ja andere Reifen. Und die ganzen Gravel-Reifen und die Auswahlen, die wir jetzt sehen, ja, jetzt haben wir diesen schönen breiten Rahmen, da passt alles rein. Okay, jetzt können wir auch eine Variety, also eine große Vielfalt an Reifen machen. Denn das, was wir momentan an Reifenauswahl haben zwischen 25 und 55 Millimeter, das ist ja, du kannst ja alles wählen. Fast jeden Millimeter wirst du irgendwo finden an Reifenbreite.
Ja. Also das wäre nie passiert, wenn Open der einzige wäre.
Ja, das stimmt. Genau. Ja, ja. Bei dem Engineering würde mich einen Punkt noch interessieren. Macht man die Bestimmung, wo will ich mehr Steifigkeit haben, wo will ich mehr Flex haben, also welche Teile, welche kleinen, wenn man so einen Rahmen sieht, dann besteht er immer aus Hunderten von kleinen Einzelteilen. Aber wer sagt eigentlich, ja, dieser Schnippel 1x3 cm und genau diese Carbonfaser, die muss genau da hingeklebt werden. Wird das alles nur am Computer berechnet?
Also das Wichtigste ist letztendlich der Form. Ne? Also man kann nicht beim Layup verbessern, was man im Form schon falsch gemacht hat. Also man muss ja im Form, bevor wir angefangen haben, hat gesprochen vom Cervelo R3, wo die Sitzstreben zu schmal waren. Aber also wenn die Sitzstreben groß sind, kriegt man nie den Flex rein. Das ist unmöglich. Und also das ist eigentlich das Wichtigste. Und das ist natürlich auch, also weil wir noch immer mit Triple Triangle Rahmen arbeiten, gibt's da nicht viele Geheime, sagen wir mal. Also die Röhre sind jetzt schon bekannt, wo die ungefähr laufen und was man da, welcher dick sein soll und welcher dünn sein kann. Und dann beim Layup, also es gibt ein paar verschiedene Arten. Also man kann im Computer den Layup rein designen.
Ja.
Also man sagt, okay, hier ist dieses Stück ja so groß, dieses Material, diese Richtung der Fasern, bla bla bla. Dann baut man den ganzen Layup und dann sieht man, wie steif es ist. Man kann es auch andersrum machen, dass man einfach die Steifigkeit, sag mal, eingibt und dass der Rechner dann
einen Vorschlag macht,
für, okay, dann braucht ihr diesen Material, also die Materialien. Sagt man auch, okay, ich möchte nur diese Gruppe von Materialien benutzen. Also es funktioniert beide Arten und dann, naja, das ist schon viel besser geworden als in 1995.
Ja, gar nicht.
aber noch immer, dann, wenn man es dann baut und dann testet, dann gibt es noch Unterschiede. Also es gibt auch Sachen, die man weiß, die funktionieren, obwohl die theoretisch dann, wenn man den Rechner fragt, nicht funktionieren.
Ach so, das gibt's auch.
Ja, also und naja, es ist eine Kombination von das, aber das Wichtigste ist doch immer, um den ersten Layer kann man eigentlich doch auch gut selber noch machen. Dann kommt da etwas raus und dann vielleicht, wenn man bestimmte Probleme hat, kann man das mit dem Rechner nochmal weiter untersuchen.
Ist so eine Zahl 300, 400 Einzelteile für einen Carbonrahmen, ist das eine realistische Zahl?
Ja, 300, 400 ist viel.
Ja, okay.
Also man muss sich vorstellen, wenn der Rahmen 800 Gramm ist, ist jedes Stück im Durchschnitt 2 Gramm, ist ja, nichts. Ne?
Das ist nichts. Ja. Wie viel Zeit dauert das, so einen Rahmen zu legen? Also weil es ja noch kein automatisierter Prozess ist, es sind ja Menschen, die diese kleinen Schnippel da reinlegen müssen. Und wenn ich mir an ein Puzzle denke,
naja, 300 Stück beim Puzzle, ne?
Das schaffe ich nicht in 2 Stunden. Ja.
Nee.
Und dann ist es auch noch vielleicht etwas komplizierter als ein Puzzle.
Ja. Nee, aber ja, ein paar Stunden dauert das. Das hängt ein bisschen davon ab. Man kann natürlich mehr oder weniger den Entwurf für die Produktion optimieren. Man kann natürlich, also wenn man 200 Stück, die auch, also je weniger Stücke, die größer sind, sind zwei Gründe, warum es schneller geht. Natürlich, man kann das einfach orientieren, wenn das Stück größer ist. Aber ja, das dauert schon ein paar Stunden, ja, um das in der richtige Richtung zu kriegen.
Okay.
Und richtigen Platz.
Dann haben wir jetzt das Thema mit USA kommt jetzt ins Spiel, wo wir bei Handarbeit sind, ne?
Ja, ich würde ja nochmal beim Entwurf und bei der Produktion bleiben. Das, was ich ja interessant fand, war deine Aussage, naja, du fährst das Rad und findest irgendwas, was dir nicht gefällt. Ist das vielleicht auch dieser Ansporn, weil was man ja bei deinen Rädern immer schon hatte, das ging ja auch beim R3 damals, Cervelo R3 war ja auch so ein Paradebeispiel, auf einmal ein komfortables Rennrad, trotzdem steif. Hast du das alles im Kopf, weil das Unsichtbare, was beim Openrad jetzt auch der Fall ist, ist ja, dass es sich so geil fährt. Ne, das also eigentlich, ja, dass man dieses und hat auch dein Kollege Andi schon gesagt, dass er sagt, es ist immer krass, wie du das Rad so baut, dass es sich toll anfühlt. Also und wie lernt man sowas? Ist das deine Erfahrung? Und weißt du ganz genau, wo du was steif machen musst und wo nicht, dass das dich am Ende dann auch passt? Oder ist es auch Trial and Error, dass du sagst, ach, das müsste sich eigentlich gut fahren und dann fährst du es und sagst, oh, war doch doof, müssen wir nochmal anders machen. Und dann noch diese ganzen Sachen, oh, wir müssen ja hier was verschieben und da und dann passt das nicht, muss man ja auch noch im Kopf haben, ne? Dass es ja nicht alles geht, was man will.
Zuerst, also der R3, das war nicht ich. Also bei Cervelo war eine sehr große Gruppe von Ingenieuren, die da mit beschäftigt waren. Das ist nicht natürlich, das, also normalerweise waren es Phil und ich, die das große Idee hatten, oder wie man das sagen möchte, also das initiale Idee, okay, das machen wir und wir gehen wirklich jetzt maximal auf in diese Richtung und wir gehen jetzt extrem dünn da und dann, aber letztendlich war das wirklich ein Gruppenerfolg. Und also wenn ich vorher gesagt habe, okay, das mag ich nicht, also ist nicht, dass ich rumfähre und sage, ich mag den Layup nicht. Mhm. Also ist doch immer in wie man das Rad benutzen kann. Das ist eigentlich, also es ist mehr von der Form und der Geometrie, wo ich Sachen nicht mag, als bei der Layup. Bei der Layup okay. Eigentlich nie. Warum findest du, dass das Rad schön fährst? Ich habe keine Ahnung, warum du das findest. Also das ist wirklich schwierig.
Ja, aber natürlich, das scheint ja zu funktionieren. Dass du machst das und ganz viele finden, dass das Rad sich schön fährt, aber das ist ja so unsichtbar. Das ist ja nichts, was man man kann das marketingmäßig auch ganz schwer rüberbringen und nichts, was man sieht. Das heißt, wir sehen das immer. Es kommt ein Kunde und sagt, ja, ich möchte mal einen Open Probe fahren. Wenn er dann kommt, freuen wir uns. Und wenn er das gefahren ist, haben wir eigentlich noch keinen gehört, der gesagt, also ist es tatsächlich so, dass die Leute, dass der Funke, also dass sie die Idee haben, dass so ein Open das Richtige ist, ist ja dieses Gefühl Gravel, viel Reifenfreiheit, also das, oder ich habe einen Freund, der das fährt, der da begeistert von ist, oder ich habe ein YouTube-Video gesehen, was auch immer, und dann kommen die zu uns und der Funke springt dann über, wenn man es gefahren ist. Oh, das fährt ja schnell, trotz der Reifen, und das ist ja komfortabel und trotzdem gehe ich aus dem Sattel und trete rein und hab Vortrieb.
Ja.
Und das ist ja dieses Unsichtbare, was man nicht sieht, was man erst erfährt, wenn man sich auf so ein Rad draufsetzt. Und das ist ja nicht nur bei deinen Rädern so, ist ja auch bei vielen anderen Marken und Herstellern so. Manche können es gut und manche vielleicht nicht so gut. Das ist ja so ein bisschen das Geheimnis. Ist das Fingerspitzengefühl?
Aber, also der, für mich ist immer das Wichtigste gewesen, die Fahrergeometrie. Also, okay. Also das erste Office, das wir hatten, war ein Schlafzimmer in Phil's Haus oder seine Frau.
Ja.
Wir hatten nichts. Seine Frau hat ein Haus. Und da war, also ich saß da auf ein Büro, das war einfach ein Schicht Holz. Und dann darunter waren Katalogen vom Profile Design. Da hatten wir 1000 davon, denn die mussten wir rausgeben bei Triathlons in Kanada. Also hatten wir ein paar Kartons mit Katalogen und dann Schicht Holz, das war mein Büro. Und links an der Wand hing ein Poster von Sirota. Und da hat uns so ein Fahrrad drauf und die Geometrietabelle runter. Da habe ich jeden Tag habe ich diese Geometrietabelle angeschaut und dann auf einmal dachte ich mir, da ist etwas Doofes in dieser Geometrie drin. Und das war in diesen Tagen, um in Nordamerika zu sagen, es ist etwas Doofes in einer Geometrie von Sirota.
Das war der Heiligtum.
Also man sagt manchmal, besonders Leute, die mich nicht wirklich kennen, dass ich arrogant bin, aber das wäre ja der Top der Arroganz, um das zu denken. Und dann aber das macht doch keinen Sinn, dass das. Und dann ist letztendlich Stack and Reach ist da rausgekommen. Das war eigentlich das erste Mal, dass ich dachte, okay, der Geometrie ist wirklich das Wichtigste. Und dann, es gibt zwei Geometrien. Ja. Der erste Geometrie ist, um richtig auf dem Rad zu sitzen. Und der zweite Geometrie ist das Handling. Mhm. Ja, also was machen wir mit den Gabeln, Vorderrad und so weiter. Und von dem Moment ab habe ich mich immer dafür interessiert, dass die Geometrie macht einen Unterschied. So wie wir schon gesagt haben beim P3, der Geometrie macht uns, ist der Geometrie, warum Leuten so bequem auf diesem Rad sitzen, nicht weil das Sitzrohr gebogen ist.
Okay.
Und also auch jetzt, also beim Up haben wir dann gesagt, okay, wir wollen jetzt einen Gravel-Rahmen bauen, aber es muss sich anfühlen wie ein Straßenrahmen. Mhm. Naja, die gleiche Geometrie geht nicht, weil die Reifen müssen rein. Mhm. Also müssen wir die Geometrie komplett ändern, damit es gleich bleibt.
Okay.
Ja, und das haben wir dann also gemacht und das ist ja auch, denke ich, der Grund, warum der Up so erfolgreich noch immer ist. Und jetzt, also vor ein paar Wochen war ein Tech-Editor von sehr, sehr großen Fahrradzeitschrift und hat gesagt, okay, ich brauche einen Up, ich möchte gerne einen Up kaufen, weil wir müssen ein paar andere Sachen testen und dann, wenn ich dran denke, auf welchen Gravel-Rahmen sollen wir das machen, dann ist eigentlich entweder der Up oder der Up. Mhm. Und es ist doch eigentlich ziemlich merkwürdig, nach 6, 7 Jahren.
Ja, wollte ich auch sagen.
Sagt er, nicht ich. Das ist unglaublich, dass nach 6, 7 Jahren denke ich noch immer, ich weiß, ich habe ein paar kleinen Tweaks gemacht beim Up, aber dass es noch immer den Up ist.
Mhm. Naja.
Und das ist Geometrie.
Die Hauptunterschiede waren, dass sich die Bremsenaufnahmen geändert haben von Post-Mount.
Ja, genau.
Das war die Hauptunterschiede. Gibt es noch irgendwas anderes als Hauptunterschied?
Naja, der Gabel.
Ja.
Auch wegen der Bremse, genau. Aber der ganze Gabel ist neu natürlich.
Ja, ja, aber es war aber, vorwiegend die Bremstechnik hat sich geändert.
Ja. Ja. Und jetzt natürlich bei dem Mind ist das wieder so passiert, dass wir sagen, okay, jetzt wollen wir einen Straßenrahmen bauen, der fährt so wie den Gravel. Rahmen, der eigentlich schon wie ein Straßenrahmen fährt, aber den Gravel und die Geometrie haben wir natürlich danach auch noch getweakt und Sachen dazugelernt und auch bei dem White ist doch wieder ein bisschen anders als den Up. Und dann wollen wir das also wieder zurückkonvertieren auf der Straße. Und da hat man ja also jetzt einen Straßenrahmen mit 50 mm Gabel Offset. Das gab es natürlich vorhin nie. Das war immer 43 oder 43 Millimeter. Alles war 43.
Was war dein Hauptantrieb nach Up, Upper, White, Gravel Bikes, auch 650B, 50 Millimeter Reifen machbar, alles kein Thema. Dann zu sagen, okay, jetzt sind wir ziemlich bekannt als Gravel-Firma. ich mache dieses Mind mit 32 mm Maximum, nichts mit 650B. Ich gehe ja auch, mache ein. Was war dein Hauptantrieb, dieses Rad zu designen?
Andy.
Andy, was?
Ja. Andy wollte wirklich einen Straßenrahmen. Und er wollte es für zwei Gründe. Einen, um zu fahren. Und zwei, weil er dachte, auf dem Moment, das war wirklich vor ein paar Jahren, dass, okay, wir brauchen nicht, nur Gravel ist vielleicht zu klein als Markt, wir brauchen auch einen Straßenrahmen. Also er wollte es fahren und er wollte es verkaufen. Das war eigentlich der Grund. Und es war auch, und damals war Gravel auch nicht so groß, weil das Mind hat wirklich, also vielleicht 2017, 2018, wirklich schon lange, lange her, dass wir mit das Mind angefangen haben. Das hat nur unglaublich lang gedauert, bevor wir dann zufrieden waren und das auf den Markt gestellt haben.
Die Frage, also, ob man es heute wieder anstoßen würde, wo Gravel auf einmal so groß ist, ob man sagt, man macht das trotzdem. Aber scheinbar.
Das ist das Schöne am Open, wir können machen, was wir wollen. Und naja, kommen wir vielleicht bei dem der anderen Mind auch darüber zu sprechen. Aber ja, wenn Andy sagt, ich möchte einen haben für mich selber und wir verkaufen keiner, dann würde ich es auch machen. Ah, aber aber auf dem Moment hat er gesagt, okay, ich will es auch verkaufen. Ich denke, das ist wichtig. Aber dann letztendlich, wenn der Zeit gekommen ist, dass der Mind fertig war, dann war es natürlich nicht nötig, um ein gesundes Unternehmen zu haben.
Und jetzt trifft es diese Bezeichnung, ja, All-Road, Enduro-Race oder wie man diese Begriffe nennt.
Passt naja, also für uns ist es ein hundertprozentiges Straßenrad, obwohl das natürlich 32, mehr Reifenfreiheit hat als mein S2 von vor 15 Jahren.
Ja.
Aber es ist natürlich auch, es ist schon lustig, dass wir diesen Vollstraßenrahmen dann introduziert haben und da habt ihr sofort das Ding auf den Gravelstraßen.
Ja,
wir fahren dann, das auf die Gravel.
Ja, genau.
Also, ich glaube, ich hatte ja das ein Video gedreht, wo ich nach Wolfsburg schön am Mittellandkanal
genau.
Also so leichten Schotter gefahren bin.
Ja.
Das war die erste Idee, war natürlich, ob es da funktioniert. Ja. Und weil es ja auch diesen Komfort hat.
Ja, und es war schon lustig, dass so viele Leute da Magazinen alles schon so gedacht hatten, Open ist Gravel, dass viele gesagt haben, ein bisschen kleinen Reifenfreiheit für einen Gravelrahmen, ist kein Gravelrahmen. Oh, okay. Und das, und das ja, warum, ja. Es gibt keinen wirklich guten Grund, warum wir das mal bauen, aber es fährt sich schön und es macht Spaß und warum nicht? Ist eigentlich da.
Was hat denn so lange gedauert an dem Projekt?
Das Sitzrohr.
Ja.
Eigentlich das Sitzrohr war, ja, das hat, um das wirklich so zu kriegen, dass es stark genug war und trotzdem flexibel, und um den Layup wirklich, beim Layup natürlich, also der Rechner ist ziemlich gut jetzt, um die Steifigkeit und alles zu profitieren. Aber ob es jetzt, ob es zusammenbricht oder nicht, das ist noch immer,
okay.
Das ist schwer, um das wirklich von der Rechner machen zu lassen. Aber man muss also viel bauen, testen.
Das heißt, ihr habt getestet und dann ist es gebrochen oder was auch immer. Genau. Und ihr musstet nachbessern immer.
Ja, und dann natürlich, wenn man sagt, dann kommt der Zeit, wo man sagt, okay, nur mit dem Layup ändern kriegen wir das nicht hin. Wir müssen auch den Form ändern.
Mhm.
Ja, muss man wieder den Mode
neue anpassen. Form. Ja, das
war vielleicht nicht neu, aber
zumindest
erneuern, ja.
Und liegt es daran, dass, weil ihr verzichtet ja auf die Sattelklemmung bei dem Rad, was auch sehr polarisiert, aber liegt es daran oder liegt es daran, weil ihr nun wirklich sehr, sehr dünn geht? Weil bei euch, dass dadurch, dass ihr keine Sattelklemmung nicht mehr auf diese 27,5 mm angewiesen seid, konntet ihr ja dünner gehen. Ist das dann das die Herausforderung gewesen? Oder?
Naja, das Dünne ist natürlich, um diesen Flex reinzukriegen, aber dann wird das auch schwieriger. Also die Klemmung ist natürlich also um ein Clamming oben beim Sattel zu haben und ein Extended C-Tube ist total doof. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Und für die meisten Leute auch nicht das richtige Rad, um zu kaufen. Und ja. Aber wir brauchen auch die Räder nicht an die meisten Leute zu verkaufen. Also
da sind wir kurz bei Arroganz.
Nee, aber ich meine es nicht so in Arroganz.
Das ist Spaß.
Es ist nicht, dass ich nicht will, oder aber naja, also man hat Produkte, nicht nur, dass man sagt, oh, du sollst das nicht kaufen, aber wir verstehen, dass es ein Produkt ist, das nicht für viele Leute das richtige Produkt ist. Und das ist nicht Arroganz, dann würde ich die Leuten gerne, aber da würde ich Leute gerne sagen, okay, das ist wirklich, und das machen wir, das ist nicht das richtige Rad für dich. Du kannst besser ein Cervelo oder Specialized oder was auch immer kaufen oder Canyon oder was auch immer. Also es ist nicht Arroganz, dass wir auch einfach sagen zu Leuten, okay, das ist nicht das richtige Rad für dich. Also es hat jetzt einen bestimmten Zweck bei diesem Rahmen, aber es ist natürlich, die Nachteile sind auch da für viele Leute. Also ich kann jetzt bei meiner Größe mit 1,90 kann ich meinen Rad noch gerade in meinen Reisekoffer für meinen Fahrrad kriegen. Aber naja.
Ist es denn die Suche nach dem maximalen Fahrkomfort, ist das das, wo du getrieben bist und sagst, Mensch, erinnert mich ja hier hinten schon stark auch an Cervelo mit der R3-Serie, an sehr dünn, und sagst du, okay, und diese Federung oder diese Eigenschaft dort zu flexen, das bringen wir jetzt auch ins Sitzrohr ein, und das ist die Ingenieursleistung, die ich liefern muss, und dann ist es halt
ja,
so,
also
Form follows Function.
Ja, also wenn wir jetzt, wenn wir dann einen Straßenrahmen bauen wollen, wollen wir ja nicht
eine Kopie.
Ja, wollen wir etwas bauen, was noch nicht gebaut wird, sonst, also sagen wir mal, Andy für Full Suspension fährt rein ein Yeti, auch kein Problem. Also wenn er einen Straßenrahmen hätte, das er mag, dann kann er das ruhig fahren. Also für uns, wir sind da nicht so dogmatisch, sagen wir mal. Aber naja, okay, was will Andy dann? Okay, ist dies eine interessante Richtung, um zu sagen, okay, wie bauen wir jetzt einen Straßenrahmen, der sich hundertprozentig anfühlt als ein Performance-Straßenrahmen, der aber von dem Komfort her führt wie ein Kleinrad mit dicke Reifen, ne?
Also im Grunde Allroad Endurance-Rennrad verpackt in ein richtiges Race-Rennrad.
Ja. Ja. Was natürlich auch beim Up irgendwie schon so war, okay, wir wollen jetzt diese dicke Reifen, weil wir möchten dort fahren und nicht dort. Aber trotzdem muss es sich anfühlen
wie Performance.
Wie auf der Straße mit meinen 25 mm Rennreifen.
Also das heißt die Seitensteifigkeit, man geht aus dem Sattel beschleunigt, dass man da ein schnelles Gefühl hat und so weiter. Genau. Ne? Und diesen Komfort, den extra Komfort, da hat halt die Strebe hinten nicht gereicht, die man ja vom R3 zum Beispiel auch noch kennt von damals, die schon viel Flex sind. Das heißt,
nicht gereicht, das ist natürlich ein Spektrum. Also ein R3 lässt sich sehr schön fahren.
Ja.
Also kein Problem. Aber wenn man sagt, okay, wenn wir jetzt ganz extrem gehen möchten in diese Richtung, was kann man da noch mehr machen? Naja, da muss man etwas machen mit dem Sitzrohr.
Da muss diese Klemmung einfach weg.
Das heißt, es ist
naja, mehr. Wenn man dann das ganze Sitzrohr benutzen will, will man nicht hier doppelte Carbon Wandstärke haben und dann flext da ja natürlich nicht mehr.
Zeige das mal kurz in die Kamera, und, das ist dieser Bereich logischerweise.
Und man kann natürlich, wenn man dann diesen extra Flex haben möchte, kann man das, man kann wirklich den Flex einbauen, also mechanisch, so wie Track das macht mit EasoSpeed oder es gibt verschiedene Lösungen.
Ja,
oder man kann sagen, okay, wir wollen den Form doch so halten, dass es am leichtesten und meist effizienten ist und dann wirklich nur in den Rohrform und den Layup diesen Suspension reinbringen.
Also das heißt, die Herausforderung war, nur Carbon, keine Gummiteile irgendwo einzubauen und trotzdem mehr Komfort zu bekommen.
Genau.
Das heißt, diese dünne Strebe, die ist jetzt, das heißt ja Minimalist oder Minimalist Design. Ne? Minimal Design oder Minimalist Design?
Hier ist der Erfinder.
Minimal Design. Ne?
Er verkauft es.
Wir sagen immer Mind.
Ja, genau.
Das heißt, es ist nicht jetzt eine Designanforderung, eine dünne Sattelstrebe zu machen, sondern eine technische, um das beste Fahrgefühl zu kriegen. Die hätte auch dick sein können, wenn sie besser gewesen wäre.
Design from look, meinst du?
Ja, das ist einfach vom Aussehen.
Es ist vom Function her. Ja.
Also es kommt von der Funktion, wobei wir, oder ich zum Beispiel auch, als ich das Rad das erste Mal gesehen habe, ich sage, ja geil, wie so ein Stahlrahmen so dünn. Finde ich von der Optik total cool. Mhm. Und ist aber interessant, dass es ja aus der Technik her resultiert und optisch erstmal gar keine Rolle. Es darf natürlich nicht hässlich aussehen, ne? Aber es ist optisch ja gar nicht so die Rolle gespielt hat.
Der Optik spielt total keine Rolle. Und auch beim R3, ne, hat man ja gesagt, okay, für uns war der R3 super schön. Weil wir denken, wenn es technisch korrekt ist, ist es auch optisch schön.
Okay.
Und dann haben wir das natürlich introduziert und haben die meisten Leute gesagt, das ist aber hässlich. Aber wir haben eigentlich da und auch später, also wenn wir ein neues Produkt introduzieren und die meisten Leute sagen, das ist schön, dann sieht es nach einem Jahr alt aus. Mhm. Und wenn man das introduziert und die meisten Leute sagen, oh, das ist scheußlich, dann ist es entweder, ist es wirklich scheußlich oder, da will ich jetzt keinen Namen nennen, oder nach einem Jahr gewöhnen sich Leute daran und sagen, oh, das ist eine neue Form von Schönheit. Ne? Also, und ich denke, wenn es technisch korrekt ist, ist es oft auch so, dass es nach einem Jahr dann auch die Leuten gefällt.
Okay.
Aber P3 war auch scheußlich für die meisten Leute, dass das zuerst introduziert war, dass diesen gebogenen Sitzrohr war auch doof. Aber dann nach einem Jahr. Also ich denke auch, wenn man also sagt, oh, war das nur von den Formen, von den Function, wenn man nur etwas von den Formen, ein paar blöden Sachen macht, und das ist hässlich, dann ist es nach einem Jahr noch immer hässlich. Also wenn es wirklich keinen Grund gab, um das zu tun, nur dass es mal anders war oder so, dann weiß ich nicht, ob das
funktioniert. Das ist für mich so ein Augenöffner, ganz
ja,
spannend.
Aber ästhetisch finde ich ja, da schließt sich ja ein ganz komischer Kreis, der auch was mit Steve Head zu tun hat. Ich bin ja ein großer Fan von klassischen Stahlrahmen Vintage. Ich liebe die. Mhm. Wenn ich mit viel Gewicht so ein SLX Columbus Rahmen fahre, dann habe ich aber auch schon bei der Abfahrt die Schnauze voll. Und wenn ich im Wiegetritt fahre, auch. Aber von der Ästhetik kommt dieses Rad Vintage Bikes ziemlich nah, weil es halt nicht so wuchtig ist. Also es ist ja immer noch ein bisschen zierlicher gebaut. Und weil es mir gerade einfällt. Ich weiß von Steve Head, der war ja auch ein Fan von vielen Camper-Teilen, hat Camper-Sachen gesammelt, 50th Anniversary und so. Und irgendwie, ja, stellt sich bei mir eine gute Grundmischung ein.
Ja, er hat sehr viel Camper.
Er ist leider verstorben.
Es ist ja, wenn man Musik hört, genauso. Das Lied, was man auf Anhieb gut findet, ist schnell wieder langweilig.
Ja. Ist das so?
Ja, ja. Also es ist mir oft auf, also bei meiner Lieblingsband weiß ich das. Die Lieder, die sofort reinhauen, sind die auch am schnellsten langweilig werden meistens. Interessant.
Und jetzt haben wir die Sache, deswegen sind wir hier, weil dieser Rahmen ist jetzt ein Made in USA Rahmen, den wir hier auf dem Tisch liegen haben. Wir machen nachher noch so ein bisschen B-Roll für Leute, die das bei YouTube nochmal gucken wollen. Wie kommt man denn jetzt auf die Idee und sagt, okay, jetzt, wir haben gerade über diese Molds gesprochen, wie teuer das alles ist. Und das Ding lasse ich jetzt auch noch in den USA bauen. Also es gibt diesen Rahmen ja Made in Asia und Made in USA. Mhm.
Und dann noch auch
der Podcast gehört dir. Wie kommt man auf die Idee?
Und dann auch noch beim Rennrad, wo man sagt, das ist ja sowieso vielleicht euer kleineres Geschäftsumfeld, weil ihr in Gravel so stark seid. Hat auch Andi gesagt, er braucht nochmal einen Tick mehr oder ist der Antrieb für das Rad gewesen, nochmal Made in USA zu machen?
Nein, also es gibt in Kalifornien kleines Labor, wo wir dann vor 20 Jahren aber angefangen zusammenzuarbeiten, bei Cervelo damals noch natürlich, mit den Don Guichard, hat dann mit dem Layup und so mal Sachen geholfen, auch bei Produkten, die dann in Asien gebaut wurden. Und dann haben wir einen Moment gesagt, okay, wir wollen jetzt den R5, was dann der leichteste Rahmen damals war, wollen wir das noch leichter bauen und in Kalifornien bauen. Das war dann den R5 Kalifornien und später den RCA. Und danach hatte für Zweil noch ein paar andere Sachen gebaut, also die Gabel für die britische
Bahnrahmen
und andere Sachen, Gabel für den C-Serie, C5. Dann hat es mal aufgehört für ihn mit Zweil. Die waren dann nicht mehr interessiert, um in den USA zu arbeiten, aber hatte noch immer diesen Setup dort und dann aber nicht so viel zu tun. Er hat Sachen gebaut für Prosthetics, für
Prothesen,
ne? Ja, Prothesesachen, okay. Für
orthopädische,
also Füße. Ja, ja. Und dann er hat eigentlich nichts mehr zu tun für den Fahrradbranche und da habe ich gesagt, okay, dann warum bauen wir dann nicht etwas dort? Also nur weil ich ihn kannte und er war auf der Suche, um wieder etwas zu machen, denn er braucht natürlich auch einen gewissen Umsatz, um diese Leute da an der Arbeit zu haben. Und dann haben wir gesagt, ja, dann bauen wir den Main dort. Und auch weil wir dachten, okay, wenn wir das auf diese Art bauen, dort können wir noch ein bisschen Gewicht rausholen. Und die haben also beim Up and Up ein bisschen Gewicht ausholt. Noch immer einen Up oder Up.
Immer noch ein Gravelbike mit breiten Reifen.
Also wenn die zwei Reifen zusammen mehr wiegen als aus der Rahmen, dann ist es vielleicht nicht so wichtig, um jeder ein bisschen.
Ne? Wir wollen den noch verkaufen.
Nee, aber und dann also haben wir uns entschieden, um den Main zu machen. Das ist auch schon ziemlich ein paar Jahre her. Denn auch in den USA ist es schwierig, um den Sitzrohr richtig zu kriegen. Und dann, letztendlich ist der Rahmen fertig und haben das also jetzt ein neues kalifornisches Projekt mit dem Open Mind.
Das heißt, es war eher so die persönliche Beziehung dahin. Du hast wahrscheinlich immer Kontakt gehalten und hast gesagt, okay, das machen wir jetzt. Das heißt, der Antrieb war eher so, nochmal das letzte Quäntchen rauszuquetschen wahrscheinlich, ne, an Technologie.
Ja.
Okay.
Woher kommt der Gewichtsunterschied konkret zu Made in Asia? Was kann man den normalen End-User, den Zuhörer hier sagen, wo kratzt man da nochmal die 60 bis 90 Gramm raus?
Teilweise ist der Art von Material, was man wirklich, um das zu benutzen, muss man ein bisschen mehr
teureres Material kaufen.
Ja, man kann das Material kaufen, aber man muss auch wissen, wie man es auf den Rahmen bekommt. Es gibt dann intern Verstärkungen auf eine Art, die wirklich in Asien schwierig sind, um einer so weit zu kriegen, dass sie das so machen. Das sind eigentlich die zwei wichtigsten Sachen, also das Material und Verstärkung, um Röhren bestimmten Plätzen schließen, dass es da dadurch steifer wird.
Sind das Fertigungsprozesse, die in Asien nicht bekannt werden sollen? Oder sind die auch in Asien bekannt?
Naja, wenn die den Rahmen kaufen und durchschneiden, dann können die sehen, wo das ist, aber das heißt noch nicht, dass sie wissen, wie die das hinkriegen sollen in der Produktion. Sagen wir mal.
Das heißt, da steckt auch ein bisschen Know-how drin, was nur die Kalifornier hinbekommen da.
Ja, was wirklich nur von Don gemacht wird, ja.
Okay, das heißt langjährige Erfahrung, ähnlich wie bei dir beim Rahmen entwickeln, wahrscheinlich langjährige Erfahrung einfach in the edge oder so am Limit so einen Rahmen zu machen. Ne?
Ja, aber auch wieder nicht, das ist so, so besonders, das patentieren wir jetzt oder was auch immer, das ist nur, okay, wenn ja, man muss wissen, wie man das macht und nicht viele Leute wissen das.
Das ist doch bei Lightweight genauso.
Bei Lightweight war ja auch mal die Aussage, gab es sogar ein Interview von der Tour, habt ihr das patentieren lassen? Nee, dann müssen wir ja sagen, wie es gemacht wird. Also sie können gerne das Laufrad zersägen, aber wissen trotzdem nicht, wie die Spannung auf die Speichen kommt.
Ja.
Oh, ist auch sexy.
Aber was ja spannend ist, ihr habt 90 Gramm weniger Gewicht und trotzdem an bestimmten Stellen oder jetzt auch nochmal mehr Steifigkeit. Das heißt, und das hat Andi ja jetzt auch gesagt, der hat ja ein Rad schon gefahren. Wir selber sind jetzt noch nicht, zumindest nicht länger gefahren.
Hier steht
gefahren.
Das Rad von Andi, das haben wir.
Genau, wir haben ein Rad hier. Also Andi hat auch schon wieder gesagt, es ist schon wieder das Gleiche, was wir vorhin besprochen haben mit dem Fahrgefühl. Es fährt sich auch schon wieder ein Tick anders.
Ja.
Oder besser.
Das dann jetzt,
besser also, auf jeden Fall,
hat er auch gesagt. Ja, also der von der Steifigkeit, das fühlt man schon und das ist auch, also ihr seid ja, bestimmt das R5CA oder RCA gefahren, da ist es auch so, dass man das, als ob es auf eine Schiene fährt, das ist auch wirklich anders, wie die Steifigkeit da orientiert ist. Das stimmt. Also in diesem Fall ist der Unterschied nicht der Geometrie. Wie gesagt, ja. Normalerweise ist es die Geometrie, aber die Geometrie ist jetzt gleich. Die Steifigkeit ist etwas anders organisiert.
Okay. Und der Fertigungsprozess an sich, das heißt, da gibt es so ein paar Geheimnisse, die nur dort gemacht werden, aber sonst ist es eigentlich trotzdem der Fertigungsprozess trotzdem ähnlich wie der, oder gibt es so ein paar Dinge, die komplett anders sind?
Nee, der Fertigungsprozess ist ziemlich ähnlich, ziemlich Standard, sagen wir, aber dann ein bisschen kluger hier und da.
Okay.
Aber das, der Idee von der Form und dann geht Blätter rein.
Als vorimprägnierte Carbonteile.
Genau, ja. Der Blättersystem oder der Blättermaterial ist anders, der Blätterformen sind ein bisschen anders, die passen einfach besser. Also man hat mehr der Nettoform schon im Blätter rein. Das ist alles nicht.
Ich hatte hier mal in den Rahmen reingefasst, der ist innen auch etwas glatter und da sind auch nicht so Rückstände von der Blätter, also von diesem Plastik. Also das merkt man auch, wenn man hier mal reinfasst und dann mal so rum.
Ja, hier klingelt irgendwas.
Irgendwas klingelt
hier. Ja, der Tür.
Soll ich mal? Ja. Wir machen kurz einen Cut.
Gut, da sind wir wieder. Okay. Über das Schneiden später sehen wir dann.
Ja.
Ist denn die Anzahl der Carbon-Teile, Layer, auch ungefähr 1:1 das gleiche, dass es sich nur im Material unterscheidet oder ist das auch komplexer?
Nein, der Layer ist komplett anders. Also die Anzahl ist nicht, dass es doppelt oder die Hälfte ist, aber der Layup ist komplett vom Grund wieder.
Also da ist komplett anders.
Ja. Das heißt, du müsstest theoretisch, oder ihr habt da theoretisch von null auf nochmal entwickelt, gemeinsam, dass
naja, nicht von null, man weiß ja Sachen, die funktionieren und nicht funktionieren, also nicht von null, aber es nicht, wir haben nicht angefangen mit den Standard Layup und dann Sachen geändert, nein. Wir haben, sind von null da angefangen. Ja.
Arbeitszeit? Steckt da auch mehr Arbeit drin bei jedem Rahmen oder ist das die Entwicklungszeit, die da so reinschlägt?
Na, es ist schon fast der doppelte Preis. Irgendwas treibt den Preis natürlich nach oben.
Naja, man muss wieder diese Molds
bauen.
Die Entwicklung von der Layup kostet viel Zeit. Also es hört sich vielleicht blöd an, aber ich denke nicht, dass wir je die Entwicklungskosten rauskriegen aus diesem Rahmen.
Okay.
Sehe ich nicht.
Trotz des hohen Preises.
Ja.
Ja.
Output momentan so 1-2 Rahmen pro Woche, wenn ich es richtig gehört habe.
Ja.
Dabei
wird
es
auch so ein bisschen mehr sein, wenn wir jetzt die mehrere Größen haben. Jetzt haben wir natürlich nur den Large und dann wird es ein bisschen mehr, aber es ist nicht, dass es dann 10 oder 20
pro Woche
werden.
Ja. Also bei dem California-Rahmen, erinnere ich mich, war damals mal die Aussage, einer pro Tag bei dem RCA. Wäre das auch das Produktionsmaximum, was hier...
So ungefähr, ja.
Jetzt hast du gesagt, rechnet sich vielleicht gar nicht so, aber es war so ein Ding, ist das jetzt so ein Hobby, Leidenschaftsding, warum du das gemacht hast?
Also ich bin mir nicht sicher, warum wir das gemacht haben. aber wir haben es gemacht.
Okay.
Nee, also ja, ich weiß es wirklich nicht.
Es gibt eine schöne Antwort, weil man es kann.
Naja, es ist dann vielleicht, das hört sich dann wieder ein bisschen arrogant an. Aber ja, wir haben, also Open ist natürlich, wir kennen unsere Eigentümer sehr gut. Und die haben kein Problem damit, wenn wir etwas machen, was kein, womit wir kein Geld verdienen. Und also die Entwicklung war auch teurer als erwartet. Also wenn du auf den Originalkosten geblieben wäre, dann wäre der Rahmen ein bisschen billiger gewesen und hätten wir vielleicht am Ende doch noch ein bisschen Geld verdient. Aber wir wissen von vornherein, dass dieses nicht dass dieser Rahmen nicht den Unterschied machen würde im Gesamterfolg der Marke Open.
Also es ist was Exklusives, wo ihr einfach Lust drauf hattet, wo was uns natürlich jetzt auch Spaß bereitet. Wir sitzen jetzt ja auch hier zusammen und sprechen drüber. Ihr seid ja jetzt hier auch diesen Weg gegangen und das ist ja auch ultra spannend, weil wir haben jetzt den Rahmen hier auf dem Tisch liegen.
Wir filmen den gleich nochmal
ab. Ja, wir filmen den auch ab und wir machen natürlich auch nochmal ein Video dazu. Der ist jetzt hier so matt, meine ich, abgeschliffen. Das kannst du ja gleich nochmal genau erzählen. Dann sieht man hier auch mal so ein bisschen Flecken. Man sieht hier und da, dass Sachen zusammengefügt werden. Man sieht mal, hier ist so ein bisschen eine homogene Fläche, wo das Carbon ja sehr, sehr schön einfarbig aussieht. Dann sieht man hier immer so ein paar Flecken. Also dieses rohe, ne, das ist ja auch nicht RTP, also nicht Ready to Paint irgendwie abgeschliffen, sondern dieses rohe Carbon ist vielleicht sogar gar nicht abgeschliffen, so wie es aus der Form kommt. Das ist ja auch jetzt irgendwie noch mal so ein Schritt, wo man sagt, naja, man soll jetzt sehen, wie das Ding gebaut ist, oder was war da der Antrieb?
Das ist eigentlich, es ist raw, also out of the mold. Und dann, es wird ein bisschen bearbeitet, aber es wird eigentlich fast nichts eingeführt oder was, wie heißt das?
Also, ja, kein Filling, keine Füllstoffe.
Genau. Und an der einen Seite kann man das machen, weil es einfach besser aus der Form kommt als in Asien. Und aber auch, ja, so sieht man, wie es wirklich ist. Und wir wissen, dass es Kunden gibt, die das gerne so lassen wollen. Und natürlich, wenn man RTP macht, dann ist schon ein Primer mehr oder weniger drauf und dann
und viel geschliffen.
Ja. Und dann, es gibt auch viele Leute, die finden das schön und die hatten das so, also RTP ohne P, also RT. das ist dann wieder etwas anders und dann so wie das dann in Kalifornien geschieht. Und dann kann man sich auch noch entscheiden, um das natürlich zu lackieren. Ja, bei den Lackier,
ja, ja.
Durch den Händler oder direkt. Aber dann, dann wird der Lackierer den Primer aufbringen. Und das hilft auch ein bisschen in das natürlich. Wenn man diese Rahmen lackiert, will man es sehr leicht lackieren und ist eigentlich besser, dass der Lackierer auch dann den Primer macht und das genauso macht, wie er oder sie das haben will. Mhm. Und also auch von dem Gewicht macht es Sinn, um das dann so zu machen. Aber ich denke, es wird ziemlich viele Leute geben, die das unlackiert lassen werden. Oder halb lackiert oder was auch immer.
Aber der Unterschied ist halt ganz klar ready to paint. Also das, die Frage kriegen wir auch sehr oft. Was ist nochmal genau ready to paint? Ja, das ist genau das übersetzt. Fertig zum Lackieren. Es ist geschliffen. Es kann Lack drauf auf den Rahmen. Also ja. Jemand hat diesen
Rahmen. Also der Lackierer schon. Wird noch immer natürlich das vorbereiten, damit es kein Öl drauf gibt.
Aber er schleift den Rahmen nicht nochmal.
Ein bisschen mit einem sehr, sehr leichten,
Sandpaper. Sandpaper, genau, Sandpapier.
Das ist es dann, ja.
Und hier ist es eben, und wir werden auch noch ein Video darüber machen, aber den Leuten klar zu machen, raw bezeichnet eigentlich, kann man eigentlich nicht mehr übersetzen, es ist roh.
Aber ihr habt jetzt ja hier, das, was du vorhin schon gesagt hast, dass ja die Rahmenform technisch, also dass das Rad gut aussieht, ist ja nicht der Antrieb, um Rahmen zu bauen, sondern ihr habt die Technik benutzt, dünnes Sattelrohr beim Mind, ne? Das heißt, das dünne Sattelrohr ist jetzt nicht aus optischen Gründen, sondern aus technischen Gründen entstanden. Jetzt habt ihr das ja hier natürlich ans Limit getrieben, indem ihr gesagt habt, wir zeigen auch noch die innere Technik, wir zeigen das Layout, und so wie ich das jetzt verstehe, ist das Layout auch nicht irgendwie so irgendwo gemacht worden, dass man gesagt hat, jetzt da muss es aber besonders schön aussehen, wenn es aus der Form kommt, oder?
Nee, nee, ist nicht, dass es gibt keine ästhetischen Schicht am Ende oder so.
Okay.
Es gibt nur technisches Carbon, sagen wir mal.
Das heißt, jemand, der da wirklich Bock drauf hat, für den ist das vielleicht genau das Richtige zu sagen, jetzt sehe ich wirklich komplett von, also wirklich transparent auch die Technik dahinter. Und ja, die natürlich hier auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn du jetzt als Kunde reinkommst oder als Händler auch sagst, ist ja unverkäuflicher. Hier ist jetzt hier so ein grauer Fleck hier hinten.
Gerald lacht schon.
Wenn ich jetzt jeder meiner Fahrer, Freunde, die hinter mir fahren, sehen jetzt, dass hier hinten an der, was, wie nennt sich das hier?
Sitzstrebe,
dass da so ein grauer Fleck dran ist. Aber der muss halt da sein.
Ist doch schön, oder? Aber es ist auch natürlich alles customized, ne? Also diesen grauen Fleck ist ein bisschen anders.
Zweimal.
Ist ein bisschen anders bei den anderen
Rahmen
wieder. Also ich finde es einen sehr schönen grauen Fleck,
muss okay.
ich sagen. Ja.
Also am Ende des Tages können wir uns einigen. Wahrscheinlich gibt es Leute, die es deswegen genau lieben und wahrscheinlich deswegen genau nicht kaufen.
Genau.
Aber dass man ein Rad. Das Mind polarisiert ja sowieso schon. Also als wir das Video damals veröffentlicht haben, jeder Zweite hat gesagt, ja, Sattelstütze ohne Sattelklemme geht ja gar nicht. Ne? Wie kann man sowas bauen? Ne? Und dann andere fanden es aber gut. Wir haben ja auch das eine oder andere verkauft. Und jetzt nimmt man ein polarisierendes Rad und polarisiert einfach nochmal obendrauf. Ne? Das macht dir, glaube ich, auch Spaß.
Das macht
dir,
glaube ich, Spaß.
Na, aber muss ich wirklich sagen, nicht wirklich darüber nachgedacht, auf diese Art. Nee, kann ich nicht sagen, dass das mir Spaß macht. Es ist auch kein Problem für mich, aber nee, wir machen es nicht um, sicherlich nicht beim Finish machen wir nicht Sachen, um zu polarisieren, bei anderen Arten schon. Also wenn wir davon überzeugt sind, dass etwas die richtige technische Lösung ist, dann finden wir es, macht es uns keinen Unterschied, wenn das polarisiert oder nicht. Aber dann in diesem Fall bei der Lack, wir wissen, dass Leute das mögen und andere nicht. Und 100% Markt würden wir doch nicht bekommen.
Nee.
Also ist okay, wenn.
Ihr produziert ja auch nicht sehr viele davon.
Ah, genau.
Ich habe aber jetzt, wo das hier so liegt, es ist ja tatsächlich so, wir haben das Rad zuerst gesehen, kann man ja ganz ehrlich sagen, haben auch erstmal gestaunt. Wir haben gesagt, okay, haben wir jetzt so ein bisschen anders gedacht, rohes Carbon. Sieht schön aus, man sieht hier, so wie hier, man sieht vielleicht noch so ein bisschen Carbonstruktur und so weiter. Dann macht man das. Aber ist das vielleicht ja wieder so ein ähnliches Ding, wo man sagen kann, naja, es ist jetzt auf Anhieb, guckt man sich das an und ist nicht sofort verliebt, aber dafür hält es länger, wenn man es dann irgendwie, also so wie, dass man sagt, nach einem Jahr gefällt es einem dann immer noch. Das ist vielleicht auch ein Rad auf den zweiten Blick ist, oder es ist so ein Entweder-Oder-Ding. Ich finde es jetzt, je länger ich sehe, desto eher freunde ich mich mit an?
Ja, das ist dann die Antwort. Ich würde sagen, dass die meisten Leute wissen schon, also, okay, es gibt Leute, die denken, dass rohes Carbon ist wirklich Carbon, aber ist dann doch lackiert und dann denken die, das ist roh, aber es gibt auch viele Leute, die schon wissen, wie ein Rahmen aussieht, wenn es aus der Mold kommt.
Mhm.
Und die haben sich also auch schon entschieden, ob sie das schön finden oder nicht. Also ich weiß nicht, ob das in einem Jahr dann wirklich sich so ändern wird. Aber
ja, das ist nicht langsamer, dass es nicht langweilig wird. Ich kann mir vorstellen, dass man es dann, wenn es einem gefällt, dann gefällt es einem auch wieder längerfristig.
Na, ich glaube, die beste Antwort, ich will die jetzt nicht für Girard geben, aber es geht um Technik und nicht um Optik.
Ja. Technisch am Limit und das sichtbar machen. Das ist wahrscheinlich so das Fazit.
Ja, aber ich denke auch, also der Optik ist schon wichtig bei einem Fahrrad. Also man will auch Spaß haben, wenn man im Garage reinläuft, um das Rad zu nehmen. Aber es ist einfach die Optik, die für manche Leute genau das Richtige ist, für andere nicht. Also wenn wir den Rahmen rot lackieren, gibt es auch Leute, die sagen, rot ist super, und andere, die sagen, ich würde nie ein rotes Rad kaufen. Also,
ja, klar.
Aber jetzt ist es dann nicht nur der Farbe, aber auch die Texture oder wie man das
Oberfläche. Nennen will.
Ja. Mhm. Und dann gibt es auch wieder Leute, die das mögen und nicht. Also man kann doch nie jeder zufriedenstellen, aber es sei denn, man hat einen Rahmen so wie das, dass jeder noch lackieren kann. Können wir eigentlich doch jeder zufriedenstellen, oder?
Ja, ja, nur ich verstehe auch. Ich würde mich auch selber dagegen wehren, und das ist auch nicht Ziel, für 90 Gramm am Rahmen zu sparen und dann 90 Gramm Lack drauf zu machen. Das ist ja auch totaler Quatsch.
Naja, also muss schon sehr. Der andere Rahmen ist natürlich auch 90 Gramm Lack drauf. Aber wirklich, also wenn das jetzt lackiert wird von einem Lackierer, der auf derselben Ebene steht wie der Rahmen, dann geht natürlich nur 40 Gramm Lack drauf.
Genau, ja. Genau.
Aber die 90 Gramm sind lackbereinigt, ne? Das heißt, ohne Lack verglichen mit ohne Lack.
Oder ja, ja,
mit
Lack, genau. Mit Lack. Also das,
Das heißt, wenn ich den ohne Lack fahre, dann habe ich ja 180 Gramm gespart, mehr oder weniger.
Ja.
Also das ist natürlich.
Und wenn das jetzt sehr schlicht lackiert wird, noch immer 140. Das ist
ja, super. Ja, genau.
Ja, und schlicht lackieren, glaube ich, das ist so schon gesetzt. So was,
ja, aber ich bin da ja ganz hart. Ich sag ja, entweder ich nehme einen lackierten Rahmen, dann nehme ich das normale Mind, wie ich es gut finde. Und wenn ich was Exklusives haben möchte, und natürlich gibt's wahrscheinlich nicht viele, die auch diesen Preis zahlen können. Das ist ja wirklich ein Preis, wo ein fertiges Fahrrad schon teuer ist. Muss man ja ganz offen drüber reden. Dann, ich glaube, die Kundschaft, die das Exklusive haben möchte, die lässt es dann auch so. Oder macht so wie
wir. Ich denke, es wird beiden sein. Also es gibt auch Leute, die sagen, okay, ich will jetzt ein persönliches lackiertes Rahmen haben, und dann haben die Wahl zwischen den Mind RTP oder der Mind California RTP. Also wenn man von der anderen Seite reinschaut und schon weiß, dass man einen persönlich lackierten Rahmen haben möchte, dann hat man ja die beiden Möglichkeiten.
Ja, es ist natürlich am Ende was ganz Exklusives, aber exklusiv kann ja auch negativ behaftet werden, weil es halt eben teuer ist. Aber was natürlich spannend ist, dass es nur dadurch exklusiv ist, weil ihr halt eine besondere Technik nutzt, besonderes Know-how, dieses California-Know-how. Das ist natürlich was ja auch spannend ist. Ne? Es ist jetzt nicht einfach nur ein Luxusartikel.
Naja, man kann ja auch 6.000 Euro bezahlen für einen Rahmen, der in Asien gebaut worden ist. Ne? Mm. Und dann kann man sich, ja, dann was ist dann jetzt wirklich teuer? Beides natürlich, aber hier gibt's einen bestimmten Grund. Und vielleicht denken Leute, natürlich verdienen die vieles Geld drauf, aber ich kann sagen, also auf dieses Projekt im Ganzen wird nicht verdient werden.
Ja.
Das ist auch sehr interessant
für uns. Aber auch brauchen wir kein Mitleid oder so.
Nein, darum geht es nicht. Aber es ist ja trotzdem interessant, weil jeder Zuhörer natürlich denken würde, wow, bei dem Preis, da, und wenn du dann auch sagst, ja, okay, ich habe es jetzt erklärt.
Aber du kannst dich vielleicht auch erinnern, der RCA, R5CA war 10.000.
Preis. Ja, oder? Mehr. Ja.
10.000 Dollar, vielleicht 8.000
Euro. 8.000 Euro damals war er.
Ja, also wir reden hier also und, für
und,
unsere
Zukunft. Und vor 10 Jahren, ne?
Also wir haben eine kleine Preissteigerung.
Der Welt ist nicht billiger geworden.
Ja. Ja, es ist am Ende für unsere Zuhörerschaft natürlich für die meisten, wo sie sagen, naja, ist ja.
Aber deswegen machen wir ja den Podcast, um so ein bisschen hinter die Szene zu kommen.
Ist ja total krass, ist ja so weit weg und macht gar keinen Sinn. Und trotzdem hoffe ich, dass die Zuhörerschaft auch verstanden hat, naja, es ist halt auch technisch wirklich am Limit oder am mehr geht halt auch nicht. Wahrscheinlich.
Auf diesen Moment nicht, ne?
Nee.
Darf ich mal diese generelle Frage stellen, die mir schon so lange auf der Zunge brennt mit Carbonfasern? Passt das etwas rein?
Ja, ja.
Die kriege ich sehr oft gestellt und ich kann auch keine Antwort geben. Und alle, die ich bis jetzt gefragt habe, geben mir keine klare Antwort, was Carbon als Werkstoff angeht. Und die Frage jetzt an dich, weil jetzt habe ich den Ingenieur mir gegenüber, kann jetzt nicht ausweichen. Hat Carbon im Rahmen, in der Gabel und auch insbesondere im Lenker, hat das eigentlich ein Limit, wie man das benutzen kann als Fahrer?
Von der Zeit her.
Oder kann ich das 300.000 Kilometer fahren, 20 Jahre? Gibt es irgendwann einen Punkt, wo du sagst, pass mal auf, jetzt wäre es mal an der Zeit, das Produkt auszutauschen?
Also wenn das Produkt richtig fabriziert ist natürlich, ich kann nicht für jeden Rahmen in der Welt sprechen, aber und wenn du nicht stürzt, dann gibt es da kein Limit.
Es ermüdet gar nicht.
Es ermüdet nicht. Es ist nicht so wie Alu. Aber da muss man auch sagen, okay, Titan ist natürlich das andere Beispiel, wo man sagt, okay, das ermüdet auch nicht, aber Titanrahmen zerbrechen trotzdem, ja, auch ohne Stürze.
Oft an den Schweißnähten.
An den Schweißnähten. Also das Material ermüdet nicht. Aber die Konstruktion, wenn es da eine Unebenheit gibt oder was auch immer im Schweißnaht oder offen, weil die, wie heißen das, die
Holz, wo die Flaschenhalter Flaschenhalterlöcher sind.
Ja, das sind so Sachen, wo dann etwas anfangen kann. Und das kann natürlich bei Carbon auch passieren, aber das ist dann doch ein Produktions- oder ein Fehler im Entwurf. Also das Material ist eigentlich unendlich haltbar. Aber natürlich, also ohne zu stürzen, und stürzen heißt natürlich auch, man kann natürlich auch haben, dass das Fahrrad umfällt im Garage und gerade mit der Ecke auf und man hat es nicht wirklich beachtet
das,
und dann
okay, das natürlich
sechs Monate später. Also ich wollte nur sagen, es ist immer wichtig bei jedem Fahrrad, jedes Material, um mal, wenn man seinen Winter- oder
Check-up
macht, oder Frühlings-Check-up macht, um sich das alles anzuschauen, dass nicht da doch etwas schief ist. Und naja, die beste Art, um Sachen zu finden, ist, um sein Rad mal wirklich sauber zu machen oder auseinanderzunehmen. Ne?
Ja.
Und das kann man natürlich auch den Händler machen lassen und der kann dann auch mit an mehr professionellen Augen das mal sich anschauen. Aber im Prinzip ist es nicht so, dass zum Beispiel von der Steifigkeit bleibt gleich, um mal zu sagen. Wenn die Steifigkeit sich verringert, heißt das, dass irgend so etwas schief ist.
Dann hat sich was delaminiert.
Aber es ist nicht, dass man, genau, also es ist nicht so, dass es mal weicher wird von der Steifigkeit her.
Und du würdest auch bei einem Carbonlenker keinem User sagen, wenn der wirklich keinen Sturz hatte und alles ordentlich benutzt hat, hey, auch nach 10 Jahren, mach den Lenker mal runter. Nein, wenn er hält, hält er. Dann ja, gibt es keinen
man,
Grund,
wenn man sich das anschaut, regelmäßig, würde ich das, ja, kann man das dauernd benutzen. Und natürlich auch den Torque beim Vorbau,
ja,
sich das, all diese Sachen. Ne?
Also, all diese Sachen natürlich, ja. Klar. Drehmoment, ne? Das ist ja für die Zuhörer. Ja, davon mal ausgegangen. Aber es ist ja trotzdem mal interessant zu hören. Denn ich habe mir das natürlich auch so gedacht, es werden Flugzeugrümpfe aus Carbon gemacht. Das kann ja keine Lebensdauer haben. Das muss ja ewig halten. Also, ja. Da, aber ja,
vielleicht 40, 50 Jahre.
Ja, okay, aber trotzdem, das ist in der...
Ja.
Und ist denn das auch egal, dass da jetzt UV-Strahlung direkt aus Carbon drauf fallen kann? Das
ist auch eine häufig gestellte Frage.
Ja, der UV hat, also jetzt bei die Resins, wie heißen die Resins?
Harz.
Der Harz, der benutzt wird, ist das UV eigentlich kein Problem. Es kann sein, dass das UV die Farbe etwas ändert. Aber von Struktur her ist es eigentlich kein Thema.
Ja, auch eine sehr häufig gestellte Frage. Ja. Muss ich irgendwas noch drauf machen als UV-Schutz oder nein?
Braucht man nicht.
Das heißt, hier tatsächlich so fahren, wie es ist, aus der Mold raus. Genau.
Also der Lack würde noch natürlich gegen Kratzen so mischen helfen, aber vom UV her braucht man es nicht.
Okay.
Da gibt es ja auch immer noch die Frage, dass Rahmen werden ja per Hand gemacht und durch Menschen mehr oder weniger. Also, und Menschen machen ja auch Fehler. Wie stellt man sicher, dass auch jedes dieser 400 Teile an der richtigen Stelle steht? Oder
ja, zuerst, um anzufangen, nur 300 zu benutzen, hat man schon das Risiko mit 25% reduziert.
Ja, ja.
Aber naja, es gibt natürlich, während der Layup kann man Sachen machen, also die Formen können bestimmte Markierungen haben, oder wenn man hier ein Schicht hat, kann auf diesem Schicht schon eine Markierung sein, dass man weiß, wo der nächste Schicht drauf geht. Mhm. Man schneidet diese Teile und bündelt die dann zusammen in einen noch nicht fertigen Rahmen, und wenn man dann den Layup macht, dann soll man im Ende so natürlich diesen Box leer sein, und wenn er noch, also das genauso zu Hause, wenn du etwas demontierst und bastelt wieder zusammen und es gibt noch 5 Schrauben, dann hat man noch etwas falsch gemacht.
Das ist bei einem Flugzeugtriebwerk nicht gut, wenn da noch 3 Schrauben liegen.
Nee. Und wenn der Schraubenzieher dann nicht mehr zu finden ist, ist auch nicht gut, ist er wahrscheinlich auch drin.
Ja.
Und natürlich letztendlich, man kann das Gewicht vom Rahmen natürlich checken. Also wenn der Rahmen 100 Gramm leichter geworden ist, dann fehlt wahrscheinlich auch
okay,
mehr das.
Okay, fehlt aber viel.
Dann fehlt, ja, aber man kann natürlich, also wenn man ein kleines Stück hat von einem Gramm, wird man das vielleicht nicht finden. Aber natürlich, man kann doch sehen, ob da etwas los ist. Und natürlich letztendlich testet man auch die Steifigkeit des Rahmens, nachdem der Layup fertig ist. Da kann man natürlich auch sehen, ob da, also man kann dann vielleicht nicht sehen, ob da ein kleines, sehr, sehr kleines Teil fehlt, aber man kann doch sehen, ob da.
Das heißt, nach dem Fertigungsprozess wird der Rahmen nochmal aufgespannt und trotzdem belastet?
Genau.
Okay.
Ja.
Das wusste ich nicht.
Und naja, man kann, es gibt noch viele andere Arten auch, auf denen man das doch checken kann, dass da alles richtig gegangen ist. Und mit den Steifigkeiten natürlich, man kann auch alle Teile benutzen, aber nicht in die richtige Richtung gelegt haben. Mhm. Dann findet man das natürlich nicht beim Gewicht, aber man findet es beim
Steifigkeiten.
Okay. Oh. Die Zukunft. Jetzt habt ihr da mit California das eine Rad gebaut. Habt ihr da noch andere Ideen? Oder ist das jetzt erstmal eine Sache, ein Projekt wieder über Jahre, so wie es beim California RCA vielleicht auch war? Das ist
keine Ahnung.
Also die Frage war eigentlich, wollt ihr noch ein Minusprojekt machen?
wir hätten nichts dagegen. Aber nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. Und wenn ich keine Ahnung hätte, würde ich es nicht sagen. Also,
ja.
Ja, also wir denken ständig nach über neue Sachen. Und fangen auch oft an mit neuen Projekten, aber oft kommen die auch nicht zu einem Resultat, den man sehen kann. Also
hast du
der Mind war ja Projekt Nummer 12.
Okay.
Bei Open, aber es gibt ja nicht
12
Modellen.
Gibt es denn ein Projekt, wo du drüber reden möchtest, was in Planung war und was ihr dann nicht gemacht habt?
Naja, das Fully ist natürlich ziemlich bekannt für Leute, die schon länger Open folgen. Wir haben ja lange an einem Fully gearbeitet.
Es gab nie einen Fully.
Um in Europa zu bauen, und hat es nicht gegeben. War schade, der Design war wirklich cool, aber beim Herstellen war es einfach zu schwierig. Das war sicherlich ein Minusprojekt. Und ja, also all diese Sachen sind Minusprojekte. Also 2/3 unserer Projekte sind Minusprojekten. Mhm. Und das ist dann, hier wird der Minus dann ein bisschen
sichtbar
reduziert, weil
man noch ein bisschen was verkaufen.
Ja. Okay. Aber das, ich würde nicht sagen, das gehört dazu. Also ich denke, die meisten Fahrradhersteller würden sagen, das gehört sicherlich nicht dazu. Wenn man 500.000 irgendwo investiert, dann will man auch links um oder rechts um da ein Produkt raus haben, und auch wenn das Produkt dann nicht ganz so ist, wie man das gedacht hatte, aber nee, für uns ist es dann einfacher, um dann zu sagen, okay, Schluss, wir machen etwas anderes. Auch weil wir natürlich, also das Working Hard to Stay Small, ist natürlich, also wir wachsen, und aber wir, das Small heißt für uns am meisten, dass wir nicht 10 verschiedene Modelle wollen, die jeder in 3 Arten als Kompletträder gebaut werden, und das ist was alles kompliziert macht. Also wenn wir nur ein Modell haben, und ob wir jetzt 10, 100 oder 1000 davon verkaufen, ist von der Komplexität eigentlich nicht so anders. Das heißt nur, dass ihr als Händler statt einer jeden Monat anruft, um 3 zu kaufen, das ist das gleiche Telefonat. Also für uns ist es dann noch wichtig, um zu sagen, nee, jetzt ist Schluss, wir nehmen unseren Verlust, als dass wir sagen, nee, wir bauen doch welche, wo wir nicht wirklich drinstehen können. Das ist schon schlimm, und wo es auch Zeit nimmt, die wir irgendwo anders benutzen können.
Wenn du jetzt siehst, dass so viele Räder, und nicht nur Räder, wir haben eigentlich, weil wir in Amsterdam sind, noch eine generelle Mobilitätsfrage, die wir zum Schluss stellen wollten. Aber wenn du jetzt siehst, dass ich würde schon sagen, alle Mitbewerber E-Bikes am Markt haben, sei es für E-Bike-Mountainbike, sei es für Commuting, würdest du sagen, aber Open wird das niemals werden, eine E-Bike-Company, oder never say never?
Nee, ich würde das nicht sagen. Ich kann mir vorstellen, Open baut ein Cargo-Rad, Open baut ein
Folding-Rad.
Okay.
Oben baut ein Downhill-E-Bike. Also wir bauen, wo wir Lust drauf haben, um das zu bauen. Und dann meistens auch mit der Idee, dass andere Leute das auch kaufen wollen. Manchmal auch nicht. aber nee, also wenn wir eine schöne Idee haben, könnten wir das machen. Was wir nicht machen würden, ist, okay, wir nehmen diesen Rad und der werden wir jetzt E-Bikes, dann bauen wir einfach ein E-Bike-Version davon, oder?
Es muss schon grundlegend was anders sein.
Es muss einen Grund haben. Wenn es schon da ist auf dem Markt, brauchen wir es nicht zu bauen. Also, und natürlich, es kann nicht immer ein Up sein. Also, man hat nicht oft die Möglichkeit, um etwas wirklich auf den Markt zu bringen, was der Markt auch wirklich verändert. Ne?
Also revolutionär.
Wenn das einmal im Leben passiert, dann kann man so froh sein. Also, und natürlich, der Mind ist auch kein Up. Also, es ist nicht der gleiche Änderungen im Landschaft der Fahrräder. Aber es muss schon etwas sein, was es noch nicht gibt. Mhm. Irgendeine Art.
Ist denn da schon was in deinem Kopf, was du uns vielleicht wahrscheinlich nicht verraten wirst?
Wir sind unter uns.
Ja. Also. Es sind immer Sachen in meinem Kopf, aber das ist ja das, es gibt natürlich auch eine große Chance, dass was in meinem Kopf ist, zu diesen 2/3 der Projekten gehört, die man nie sehen wird, als dass es gehört zu diesen 1/3, dass man sehen wird.
Ja, ja.
Okay. Aber ja, es sind ständig Ideen da. Aber ich bin ziemlich froh, dass keiner noch sagt, okay, wenn gibt es jetzt einen neuen Up. Also das war eigentlich auch meine Zervelo-Zeiten war, also nach 2 Jahren geht jeder. Wenn kommt der neuen S3, wenn kommt der neue S5? Aber beim Up kriegen wir die Frage eigentlich nie. Und es ist auch schön, weil ich würde noch immer nicht wissen, wie ein neuer Up aussehen sollte. Also da bin ich schon froh, dass ich
die Frage. Wahrscheinlich die kleinen Tweaks, aber nicht so revolutionäre Sachen.
Ja, so revolutionär ist unmöglich, würde ich sagen.
Aber es ist interessant, was du schon sagst.
Aber nicht, weil das, also es ist nicht, dass das Design so revolutionär war oder das, ich meine das nicht in einer arroganten Art. Aber nur weil natürlich der Up hat, es war nicht das Produkt, aber wie die Leute das Up benutzt haben, war revolutionär. Was das Up ermöglicht hat für Leute, um jetzt auf Straße zu fahren, wo die noch nie. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber ich sage immer, wenn Leute mir sagen, okay, ich weiß nicht, Gravel, wo ich fahre, wo ich wohne, gibt es eigentlich kein Gravel. Und ich sage immer, okay, wenn du diesen Gravelrad kaufst, innerhalb von 6 Monaten kannst du mich ein E-Mail schreiben und sagen, hey, ich habe jetzt eine Strecke gefunden, innerhalb 5 Kilometer von meinem Haus.
Die ich noch nie kannte.
Die ich noch nie kannte. Ich habe ein Straßenrad, ich habe ein Mountainbike, aber diese Strecke kannte ich noch nicht. Dann sagen Leute immer, ah, das ist Unsinn, ich kenne alles.
Ja, ja.
Und dann nach 6 Monaten bekommt man den E-Mail. Hey, ich habe eine Strecke gefunden, wunderbar.
Ja, ja.
Und das ist wirklich, denke ich, das Schöne am Gravelbike in generell und egal, ob es jetzt ein Open ist oder nicht. Und das ist natürlich, was das Open ein bisschen so angefangen hat. Und ja, das wird schwierig, um das noch ein zweites Mal zu machen. Ja. Das ist klar.
Diese Erlebnis habe ich durch die Pandemie mit ganz normalen Spaziergängern erlebt, wo ich auch wirklich baff war. Ich wohne in so einem kleinen Wald, sagen wir mal so 30 Kilometer Ausdehnung. Und ich fahre da viel Fahrrad. Also ich fahre auch viel Mountainbike, fahre viel Gravelbike. Ich kenne den Wald schon sehr gut. Aber in dem Dorf, wo ich wohne, so 40.000 Einwohner, sind so viele Leute durch die Pandemie jetzt auf diese verrückte Idee gekommen, mal spazieren zu gehen im Wald, wo sie sagen, wow, das ist ja schön hier. Ja, du wohnst hier. Also, du wohnst hier schon dein Leben lang und kennst diese Wege nicht. Und jetzt nehmen wir den Spaziergänger, aber das gleiche Spiel haben wir genau auch erlebt. Bei uns, auch im Verkauf, Leute sagen, ja, ich fahre Strecken, die ich noch nicht kannte. Und das ist toll. Also da ist die Revolution ist eigentlich den Leuten zu sagen, wie schön die Natur ist.
Genau. Ja, also wir haben das nicht, der Entwurf dort kommt nicht von uns, ne? Aber es ist nur das kleine Teil, was das jetzt ermöglicht, um das zu, und natürlich, das war immer schon möglich, aber aus irgendeinem Grund gibt jetzt das ab und diese andere Gravurier jetzt Leute den Push, um das dann zu erfahren, was ja, immer möglich war, aber einfach nicht passierte, um, aus irgendeinem Grund, was wir nicht ganz genau wissen. Wir wissen es ein bisschen natürlich, dass der Gravel-Rad es ermöglicht, um schnell die ersten 10 Kilometer Asphalt zu überqueren und dann im Gelände zu fahren. Und die ersten 10 Kilometer würde man mit dem Mountainbike nicht machen, weil es langweilig ist. Und wenn man es mit dem Straßenrahmen macht, hört es danach auf. Also man kann es schon ein bisschen verstehen, aber dass es wirklich so nah an, wo Leuten wohnen, diese Strecken gibt, die man dann noch nie gesehen hat, ist schon merkwürdig.
Ist mir auch passiert.
Ja, aber es macht ja nicht egal, ob man kann das sagen zu jemandem in Hongkong oder San Francisco oder Boston oder Stockholm, macht ist alles egal. Nach 6 Monaten bekommt man diesen E-Mail und sagt man, hey,
ich habe
unglaublich, was ich jetzt gefunden habe. Ja. Ich habe es auch gehabt, also hier, dass man fährt und fängt, wow, nach 3 Jahren Gravelfahren, oh, eine neue Strecke, war unglaublich, das darf ich nie gesehen haben. Und dann 10 Kilometer lang und dann sagt, oh, ich habe das schon 10-mal gefahren in eine andere Richtung. Das ist auch komplett anders, wenn man seine Runde anders rumfährt.
Stimmt.
Das habe ich auch schon erlebt, wo ich sagte, nein, das habe ich mit euch erlebt, wo wir im Deister mal andersrum gefahren sind und du sagst, hier war ich noch. Das stimmt, was Gerard sagt, das stimmt. Das hab ich mit den Jungs auch schon erlebt. Ja, wir sind doch nur die Runde andersrum gefahren. Aha. Das sieht das doch anders aus mit der Steigung. Sehr gut. Okay.
Ja, dann würde ich als kleinen Abschluss, wir sind hier in Amsterdam, ist natürlich krass andere Welt, wenn man aus Hannover kommt und wir sind ja nun auch relativ grüne Stadt mit viel Fahrradwegen, aber man merkt sofort, dass es hier viel mehr Fahrräder unterwegs sind, also auch als Autofahrer.
So wie Kopenhagen, das gleiche
Erlebnis. Es gibt auf einmal so Linien, die man nicht versteht. Das ist irgendwie eine Linie, die einem entgegenkommt, ja, die ist für die Fahrräder, wenn man in so einer Einbahnstraße ist und solche Sachen. Also es ist richtig, richtig cool und die Mobilität hier natürlich dadurch vielleicht auch ganz anders. Ultra interessant. Keiner mit Helm, also wirklich gar keiner. Also
so. Wir haben das Spiel gestern gemacht. Entdeckst du irgendeinen Fahrradfahrer in der City, der einen Helm trägt?
Also jetzt die Rennradfahrer tragen wahrscheinlich alle Helm, aber hier die in der Stadt alle ohne Helm. Und wie siehst du die Mobilität in Zukunft? Und was sagst du dazu, dass die Amsterdamer ja alle ohne Helm fahren? Oder der Holländer vielleicht insgesamt? Weiß ich nicht. Niederländer, sagt man Holländer oder Niederländer?
Was? Naja, macht nichts aus. In Amsterdam ist es gleich, aber
okay.
Naja, weil wir es natürlich nicht gewohnt sind. Also wir sind natürlich aufgewachsen oder unsere Eltern sind aufgewachsen in der Zeit, dass es keine Helme gab für Radfahrer und dann kam man auch nie auf die Idee, um für seine Kinder einen Helm zu kaufen. Und also ich muss sagen, ich bin auch so, also auf meinem Citybike würde ich nie mit Helm fahren, aber auf meinem Straßenrad oder Gravelrad würde ich nie ohne fahren.
Okay.
Absolut. Also und für mich ist das total logisch, was es natürlich nicht ist. Verstehe ich auch. aber
Cityverkehr ist doch viel gefährlicher.
Ja.
Also, aber man ist vielleicht ein bisschen langsamer unterwegs, aber dafür mehr Auto, mehr abbiegen und übersehen werden.
Aber es gibt auch Studien, die zeigen, dass es ist nicht so nicht notwendigerweise so, wie man sich das denkt, dass wenn Radfahrer Helme tragen, dass dann die Automobilisten auch weniger sich rumschauen, weil die doch, also es gibt auch psychische Sachen oder dass Leute noch, also es, man kann nicht sagen, dass man in Amsterdam noch aggressiver fahren kann auf dem Rad, als man schon macht. Also das ist schon ziemlich aggressiv natürlich. Aber und auch um auch Auto zu fahren hier ist scheußlich, ne?
Ich würde sagen, so
schrecklich.
Ich würde sagen, sie sind sehr dynamisch, die Radfahrer hier.
Ja, ja. Also auch, außer wenn man in Asien ist und man hat ja all die Scooter-Sachen, außer wenn man beim grünen Licht da davon fährt und dann das ist so wie ein Schwarm von Bienen, die sich da herumflattern, aber geht immer gut.
Keiner stürzt.
Und das ist hier auch so. Und
Das ist krass, wir sind ja gestern Abend hier zu Fuß durch die Stadt gelaufen. Du bist ja, also ich war es gar nicht gewohnt. Du guckst und dann wupp, wupp, als Fußgänger hast du gar keine Chance teilweise über die Straße zu kommen.
Ja, auch Fußgängerüberquerungen. Du weißt, warum wir die haben in Amsterdam? Das ist, dass der Krankenwagen weiß, wo er hinfahren soll. Also keiner stoppt dafür, ne. Man geht rum, also man wird nicht, aber man stoppen für den für roten Ampel oder ja. Also jemand das
gibt's nicht. Also es ist wirklich so, dass ich ein paar Momente hatte. Ich glaube, man muss hier eine Woche leben, dann weiß man das. Weil ich ein paar Momente, wo ich fast den Leuten einfach vor die Nase, und die kommen auch auf einem zu, aber ich glaube auch die Radfahrer rechnen damit, weil wir sind ja Touristen hier unterwegs.
Es gibt auch eine Gruppe Leuten in Amsterdam, die denken, dass man der Tourist wirklich den Amsterdamischen Erfahrung geben muss, damit man so nah an diesen Touristen heranfährt, als möglich ist. Ja, dass das klar. Wirklich schön ist für Lerneffekt. Den Touristen, um das zu sagen, oh wow, ich war in Amsterdam und hat mich einer fast angefahren. Also es ist so.
Aber eine Touristenattraktion.
Genau. Und ist umsonst, ne? Ist auch sehr, sehr holländisch, dass es umsonst ist.
Mobilität der Zukunft. Deine Gedanken. Was würdest du am liebsten geändert sehen? Wie verhältst du dich selber? Willst du da uns ein bisschen was mitgeben?
Der Innenstadt in Amsterdam, ich denke, in vielen Plätzen in der Innenstadt ist natürlich nicht einen schönen Platz für ein Auto. Ja. Also es ist sehr unbequem, das Auto ist langsam, es nimmt viel Platz, bla bla bla. Und es ist ziemlich merkwürdig, denke ich, wenn man wirklich drüber nachdenkt und man sieht, man schaut sich eine Straße an in der Stadt, ist es ziemlich merkwürdig, dass es voll ist mit Autos. Also wenn man darüber nachdenkt, also geparkten Autos und Autos, die fahren, also der Straße ist komplett übernommen worden von Autos. Warum? Das ist eigentlich sehr random. Also man hat sich auch entscheiden können, hey, der Straße ist für Kinder, die Fußball spielen und für Leute, die rumlaufen. Mhm. Und ich denke, ja, es ist natürlich bequem, wenn sein Auto gerade vor der Tür steht und alles. Aber man kann sich auch daran gewöhnen, dass es anders ist. Und ich denke jetzt, dass in mehr und mehr, also wir sehen das hier, ich wohne in einer sehr, sehr beschäftigten Straße, aber da auch geht jetzt, okay, von 50 gehen wir 30. Ziemlich schnell, geht das runter auf 30 in ein paar Jahren, haben die sich das schon entschlossen. Das geht von
zwei
Spuren jede Seite Richtung zu einer Spur. Oslo ist jetzt mehr oder weniger autofrei, glaube ich. Es ist nicht, dass ich Autos hasse oder was auch immer, aber in der Innenstadt, ich denke, das schönste Teil der Innenstadt ist doch
Fußgängerzone.
Ja, ja.
Und wenn man das zum Beispiel geht in den USA, dann hat man eine Stadt, die keiner hat, das führt doch nicht wirklich als eine Stadt an, so wie auch eine amerikanische Stadt, die das hat. Oder der Fußgängerzone ist doch, wenn man die größer machen kann, und warum soll es nur sein, wo die Shops sein, warum keine Fußgängerzone, wo man wohnt. Ne? Also ich sehe schon, dass die Mobilität und jetzt das Fahrrad, Elektrofahrrad, und da hat man natürlich, wenn man die Reichweite so weit erweitert, dass man auch sein Auto ein paar Kilometer weiter hinstellen kann, ohne wirklich große Probleme. Ja, ich denke, dass das doch, ich hoffe, dass es so ein mehr menschlichen Stadt wird, wenn man jetzt, wenn die Leute vom Mars kommen und die schauen sich das an, dann denken die doch, dass der Hauptlebensform in der Stadt das Auto ist, das morgen fitte Menschen frisst. Und die ihm am Abend wieder ausspuckt, um sich aufladen zu lassen in diesen Häusern.
Und dann steht es 12 Stunden.
Ja.
Ja, stimmt, wenn man so aus der Sicht das anguckt, dann würde man nur Autos sehen von oben. Stimmt. Als jemand, der gar nicht, dann wäre das Auto das Lebewesen. Tatsächlich ist es ja so, dass wenn man eine Safari macht, die Tiere ja auch denken, das Auto ist ein Tier. Deswegen kannst du in einem offenen Auto sitzen und der Löwe sieht dich als Menschen aber nicht im Auto und reißt dich da raus und frisst dich, sondern er sieht das ist ein riesengroßes Tier, habe ich Angst vor. Und wenn man sich das so vorstellt, dass ein fremdes Wesen würde auch sagen, das Auto ist ein Lebewesen, stimmt. Der sieht ja nicht, dass der Mensch da drin sitzt und fährt.
Und das zweithöchste
Lebewesen, Bild habe ich so noch nie gesehen.
Das zweithöchste Lebewesen ist natürlich der Hund. Der Hund hat dann so einen Sklave, der dann sein
Häufchen aufnimmt.
Genau.
Ja, ja.
Stimmt. Also,
Zuerst wird diesen Mensch wird aufgefressen von diesem Auto und dann wieder ausgespuckt und dann muss er diesen Dreck von der Hund aufklären.
Ja, das ist doch das perfekte Schlusswort eigentlich. Ja, ja, sehr schön. Ein sehr schönes Bild. Das lustig ist, aber wo was Wahres dran
ist. Das Codewort für diesen Podcast ist dann, das sage ich nicht. Wir haben manchmal so ein Codewort in unserem Podcast. Wenn Leute den wirklich gehört haben, durchgehört haben, dann wissen die dieses Codewort. In dem Fall ist das Codewort der scheißende Hund.
Ja, ja.
Naja, man kann es noch editen.
Ja, ja.
Man kann es auch lassen.
Ja, ja. Ich habe nichts gehört.
Okay.
Gerard, Mensch, also sehr unterhaltsam und sehr spannend. Viele Dinge, die ich nicht wusste, dazugelernt. Viele lustige Dinge, war ein echt tolles Gespräch mit dir.
Jetzt haben wir die ganze Firma auch kennengelernt, nicht nur die eine Hälfte, die andere. Du musst
wieder
auch
zurück nach Andy mit dem Podcast Sachen, weil
ja, in Basel waren wir ja wirklich.
Da waren wir lange schon wieder nicht.
Dann war ja tatsächlich 2 Jahre Pandemie, dann war das stand das auch gar nicht zur Debatte bisher und das könnte man jetzt aber vielleicht bald mal machen, da wieder hinfahren.
Ja, wir müssen ja das Rad zurückbringen.
Stimmt.
Wir müssen ja irgendeinen Grund haben, auch nach Amsterdam zu fahren. Also ist ja eigentlich auch offensichtlich.
Machen wir eine Bikepacking-Tour. Tatsächlich, Bikepacking ist ja auch durch Gravel irgendwie noch ein Ding geworden, was es vorher nicht so
war. Ich will
so
mit André eine Tour machen, Lastenfahrrad nach Amsterdam.
Auch
also klingelig, Dingong.
Ja.
Und dann schlafen im...
Hier, bei dir hinten.
Ja, nee, aber halbwegs meine ich.
Ja, 2 Tage
also haben wir wirklich ein Bett macht, ein Cargo-Bike mit einem Bett vorne.
Das ist das the next thing. Was du dann entwickeln musst. Ein Lastenfahrrad inklusive Matratze.
Aber es gibt ja schon Fahrradanhänger, so als also Campingfahrradanhänger, wo man drin schlafen kann.
Ja.
Ich glaube, die ziehst du dann irgendwie so auseinander und dann kannst du da drin pennen.
Gut.
Okay.
Hat viel Spaß gemacht.
Also
vielen Dank.
Ich werde sofort anfangen.
Nein.
Mach ich mal eine Skizze.
Ja. Es reicht ja, wenn man sagt, wir brauchen sowas, ne? Aber das, hey, da reichen wir wahrscheinlich noch nicht. Wir sagen Andi Bescheid, dass er dir Bescheid sagt.
Andi muss sagen, er braucht es.
Danke, alles Gerard. Klar. Dann an die Zuhörer bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.